Friedrich Fröbel, Brief an die Frauen in Kailhau, herausgegeben und Bruno Gumlich, 1873-1937, Verlag Hermann Bühlaus Nachfolger Weimar, 1935, sehr umfangreicher autobiografischer Brief vom 18. August 1831, eine nach wissenschaftlichen Grundsätzen von Helmut Heiland erstellte Edition der Fröbel-Briefe ist auf den Internetseiten der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, BBF, zu finden. Der wiedergegebene Brief hat dort die URL http://obak.bbf.dipf.de/edition/fröbel/fb1831-08-18-03.html. Die Hörfassung wurde erstellt für www.fröbelweb.de, Teil 1 von 2 Schloss Wartensee, am 18. August 1831, Wilhelmine und Emilie, Elise und Albertine, Caroline und Ernestine, auch du meine geliebte Wilhelmine, mein teures einziges Weib hast meinen Brief, geschrieben am 11. Juli gelesen, so wenig nun aber meine Seele, selbst nach Absendung des Briefes, also noch weniger beim Schreiben desselben, dies auch nur leise geahnet hat, so inniger unaussprechlich und darum bleibend lieb ist es mir, dass es geschehen ist. Ich kenne wenige Ereignisse meines Lebens, die ich diesem an die Seite ordnen mögte und würde, wenn es möglich wäre, eine streng prüfende Vergleichung anzustellen, noch bei weitem wenigere finden, die ich diesem überordnen könnte. So wie ich jenen Brief als notwendige unumgehbare Forderung meiner innersten Lebensentwicklung, vielleicht nach den innersten Forderungen der Menschheitsentwicklung und ihr, wenn auch mit freier Selbstbestimmung, gehorsamen müssen, schrieb. Denn ich hatte den Gedanken der Ausführung, wohlfühlend, dass das Schreiben des Briefes, wie es denn auch wirklich der Fall war, weder mir, noch das Lesen desselben anderen Freude machen konnte, gar manchmal in mir schon zurückgestellt. Doch schien mir dies ein solcher Verrat an dem Leben, eine solche Untreue gegen das Leben, dass ich noch die allerletzte wenige Zeit, welche bis zum Postabgang die meine Wahl benutzte, einer Forderung zu genügen, die mir so bei weitem weniger eine persönliche, als eine allgemeinmenschliche erschien, in und mit denselben Empfindungen, Lebensansichten, Gesinnungen und Geistesanschauungen schreibe ich nun auch diesen Brief. Ja, ich finde nun das Schreiben jenes Briefes am 11. Juli so begründet, dass mir dadurch das Schreiben dieses Briefes möglich wird, weil das, was als Gegenstand desselben meinem Gemüte vorliegt, seit Jahren zur Mitteilung in meiner Seele ruht. Und darum auch wohl schon an einzelne von euch und stückweise, wie ihr vielleicht finden werdet, oft versucht worden, aber niemals in Stetigkeit, Klarheit und Vollkommenheit ausgeführt wurde und wie sich nun ganz leicht einsehen lässt, ohne dass alles bisher Verflossene nicht ausgeführt werden konnte, darum will ich aber nun auch nicht säumen, den Forderungen des jetzt eingetretenen Entwicklungspunktes in ihrem ganzen Umfange und Strenge, in freier Selbstbestimmung zu genügen. Die Kunde von dem und die Kenntnis des inneren Lebens des Menschen, vor allem des Herzens und Gemütes, und die von der Entwicklung und Ausbildung desselben und so von meinem Standpunkt aus des männlichen Lebens, Herzens und Gemütes, hat mir von früher schon, für diesen, wie für jeden einzelnen Menschen, das gegenwärtige und künftige Menschengeschlecht, die Menschheit, ja das ganze Geister-, Geistes- und Seelenreich so unaussprechlich wichtig geschienen, dass ich nie von den Erscheinungen meines inneren Lebens, meines Herzens und Gemütes, meiner Seele selbst in ihrer größten Zurückgezogenheit in sich, ein Geheimnis gemacht habe, so wenig auch besonders das Letztere oft misskannt, ja als ein ganz entgegengesetztes verstanden wurde. Ich habe darum, wie ihr alle wisst und erfahren habt, gern und viel von meinem Leben mitgeteilt. Ich habe darum oft gewünscht, was euch vielleicht manchen unheimlichen Augenblick und auch Wohlstunden verursacht hat, dass ihr mir aus dem Schatze eures inneren Lebens, aus den Erfahrungen und Empfindungen eures Herzens und Gemütes offene Mitteilungen machen möchtet, damit endlich das Leben einmal in seiner Stetigkeit, Klarheit, Gesetzmäßigkeit, Einigkeit und Einheit dh als wahres Leben erkannt würde. Doch was das äußere Leben, das Leben in seiner Erscheinung hierin zu reichen wie zu empfangen verstattete, war oft so unvollständig, so zerstückt und getrübt und darum vielleicht in dem ersten Augenblick mehr hindernd als fördernd wirkend, dass ich einer jetzt vielseitig an mich ergehenden Geistesherzen und Gemütes der gesammelten Lebensforderung zu genügen euch, ihr teuren, geliebten, hier, in Klarheit und Stetigkeit und der möglichsten Vollständigkeit, die im Wesentlichen, Die Geschichte eines menschlichen Herzens und Gemütes, die Geschichte meines Herzens und Gemütes, die Geschichte meines Herzens und Gemütes, meiner Seele als empfindend und fühlend vorführen will, lasst euch aber nie bei dem Lesen derselben das Bewusstsein verlassen, dass mich wegen meines Wesens und Berufes während dem Niederschreiben derselben stets die Sorge begleiten musste, streng wahr zu sein. Mir genügt kein Handeln, und meinem Wesen genügt kein Ergebnis seines Handelns und Wirkens, das, wenn es auch fast die ganze unendliche Ewigkeit hindurch den Schein der Wahrheit sich erhalten könnte und doch in dem kleinsten Zeitteile derselben und sei es auch nur in der verborgensten Tiefe des eigensten Bewusstseins in seiner Unwahrheit und Zweideutigkeit und sonst für niemand kund und offenbar würde. Doch welches ist nun der Ausgangs- und Anfangspunkt dieser Geschichte, welches wird der Ziel- und Endpunkt derselben sein? Ja, ich empfinde und fühle es, wie ich es immer empfand und fühlte, ich weiß und schaue es jetzt, wie ich es immer zu wissen und zu schauen ersehnte, Anfangs- und Endpunkt fallen ineinander, Ausgangs- und Zielpunkt sind eins, sind eines, und doch liegt zwischen beiden eine Ewigkeit von Leben, eine Unendlichkeit von Freud und Leid, von Lust und Schmerz, von Gewinn und Verlust, von Besitz und Entbehrung, von Leben und Tod. Doch wie könnte es denn anders sein, ist dieses eine nicht, die Liebe, ja die Liebe, dieses ewige Ruhen im ewig Einen, dies ewige Leben im ewig Einigen und doch dieses ewige Streben nach dem Einen und Einigen, das ist der Ausgangs- und Zielpunkt, der Anfangs- und Endpunkt, der Keim und die Frucht der Herzens- und Gemütsentwicklung, und so auch ihrer Geschichte, und ist so auch und zwar für mich gleich in seinem ersten Ursprung für mich nur zu eindringlich und unzweideutig der Anfangs- und Endpunkt der Entwicklung, und somit Entwicklungsgeschichte meines Herzens und Gemütes meines Innern Lebens. Ich habe es oft im Allgemeinen und namentlich auch wohl zu euch insbesondere ausgesprochen, dass gleich mit dem Tod, mit dem Verluste meiner Mutter, mit dem Verluste der Lebenseinigung mit meiner Mutter, mit dem Verluste der Menschen und Erdenliebe meiner Mutter und so eigentlich mit dem Verluste der menschlichen Wechselliebe zwischen Mutter und Kind durch den Tod meiner Mutter, dass mit diesem Augenblick mein ganzes künftiges Leben seinen Charakter und ich möchte selbst sagen seinen Beruf und seine äußere Form als Mensch dieser Zeit und dieses Raumes erhielt, und so, ja so ist es. Ich habe es früher schon in vielen äußeren und persönlichen Beziehungen gesehen, jetzt sehe ich es in den innersten und allgemeinsten. Ja, ich schaue jetzt so klar, als ich es lebendig lang schon fühle, dass das Leben aller derer, welche mit Selbststoff und Hinopferung Wohltäter, das ist Erzieher der Menschen und der Menschheit wurden und waren in einer gleichen Ursache, in einer frühen Verletzung ursprünglicher Seelen, der Herzens- und Gemüts- der Geisteseinigung seinen Grund hat, selbst das Leben und Wirken eines Jesus nicht ausgenommen. Ich deute hier nur an, dass die Seele der Geist dann früher strebt, jene ursprüngliche Seelen- und Geisteseinigung, jenes uranfängliche Gemeinleben herzustellen, jene erste Wunde zu heilen, da sie aber ihrer Natur, dh. Ihrer äußeren Erscheinung, wie ihrem Wesen, dh. Ihrem Innern sein nach unheilbar für die Zeit des Erdenlebens ist, so reißt es alles als Gegenstand und als Mittel in den Kreis seines Strebens nach Herstellung einer ursprünglichen Einigung dh. In den Kreis seiner Seelenliebe, bis es alles durchkämpft und alles durchlebt habend die Einigung mit dem einzig und ewig Einen und so auch wieder die Einigung mit dem ihm ursprünglich Eigenen und Einigen gefunden hat, bis es gefunden hat die unendliche Liebe des ewig Einen und in dieser und mit dieser die Liebe des ihm und mit ihm ursprünglich Einen. Viel ließe sich noch darüber sagen, viel alles in den Erscheinungen des Menschengeschlechtes ließe sich wohl daraus erklären, denn ich sehe in dem, was meinem Gemüte und Geiste von dem menschlichen Ahnen, Glauben, Wissen, Schauen, von des Menschen Geschichte und Offenbarung vorliegt nirgendeinen Widerspruch, sondern nur Beistimmung und Wiederbeistimmung. Doch ich kehre zu dem mir hier gesetzten Ziele zur Betrachtung und Vorführung meines eigenen Lebens und zu den und in die mir gesteckten engen fest bestimmten Grenzen der Herzens- und Gemütsentwicklung zurück. In einer im Frühjahr 1816 in Berlin in wenigen Zeilen entworfenen Skizze meines Lebens, die aber wohl verloren gegangen ist, sage ich, mein Vater weihete bald nach meinem Erscheinen auf der Erde mein Leben durch die Religion Gott dem Vater aller und die Mutter übergab in ihrem Scheiden von der Erde mein Leben durch ihre Liebe der Natur, der Mutter aller, und ihre Wünsche und Bitten gingen wie die jeder echten Liebe in Erfüllung. Denn gleich nach dem Tode meiner Mutter übergab mich mein Vater, wie ich erst spät noch in Kalhau harrte, einem einfachen weiblichen Wesen so rein als jugendlich zur Pflege, aus den mündlichen Mitteilungen dieser Person selbst bei welchen du geliebte Wilhelmine, irre ich nicht, selbst gegenwärtig warst und in welchen sie mir aussprach, wie sie nur schüchtern und ängstlich die ihr von meinem Vater übertragene und gelehrte Pflege meiner übernommen, geht mir hervor, warum mir auch aus dem noch späteren Lebensverkehr nach zurückgelegten Kindesjahren doch nur wenige lichte freundliche Züge ihres Gesichtes ohne eigentliche Wärme geblieben sind, ob ich mich gleich erinnere, dass ich sehr gern in das Haus ihrer Eltern ging, als heraufwachsender Knabe ging und mich an der Klarheit und Freundlichkeit ihrer Züge freute, ja, dass ich mich sogar erinnere, sie, als sie durch Heirat aus dem Hause kam, vermisst zu haben, ohne mir jedoch von ihrem früheren Verhältnis, als Pflegerin meiner etwas bewusst zu sein. Viel bestimmter und lebendiger besonders waren meine Empfindungen, als mein Vater uns und besonders mir eine zweite Mutter zuführte, das mütterliche Verhältnis. Selbst in dieser Abschattung hat eine solche Allgewalt und wirkt so bestimmt belebend und erhöhend auf das Kindesgemüt, dass ich mir recht wohl bewusst bin, wie dort ein ganz neues Leben in mir aufging, ob ich gleich eine gewisse Fremdartigkeit und ein gemachtes im Verhältnisse wohl durchfühlte, aber mein Kindesglaube und mein Herzensbedürfnis ließ mich darin kein Hindernis finden. Doch die Geburt ihres ersten Sohnes, nachdem ich 4, 1/2 Jahre alt geworden, veränderte mein ganzes Leben und ganz in die Masse, wie ich mich dessen und meiner bewusst war, fühlte und erkannte ich mich in einer Wildnis. Dies Wort bezeichnet recht eigentlich mein dortmaliges Leben, sich selbst überlassen, der Rohheit und Gemeinheit hingegeben, wie konnte ein die reinen natürlichen Herzensempfindungen und Gefühle wie das meine bedürfendes Gemüte, da und in einem solchen Leben einen nur einen Stütz, einen Keimpunkt finden. Darum, so viel auch dessen ist, was ich mich aus jenem Irrundwirr, Nacht- und Dunkelleben erinnere, so ist doch außer der Erinnerung meiner dankbaren Anerkenntnis gutmütiger Teilnahme von Menschen untergeordneter Bildung an meiner Lage für mich nur wenig des wahrhaft Erhebenden darunter, vielmehr der zu starke Gegensatz der gutmütigen Teilnahme jener Menschen und der Unteilnahme der doch mit mehr Mitteln zum Durchblicken begabten Menschen der Grund, warum ich im späteren Leben eine vielleicht eine oft wohl zu große und darum vielleicht nachteilige Nachsicht mit dieser Art Menschen hatte, diese Art Menschen durch welche, was dem Knaben in jenem Alter besonders so viel ist, so oft mein drückender Hunger gestillt worden war, Doppelpunkt darum um alles in der Welt, in der Kinder- und besonders in der Knabenerziehung nur kein Maßregeln genommen, welche sie in eine nähere Verbindung durch ungebildete Gutmütigkeit herbeigeführt. Mit dieser Art Menschen bringen nur immer das Kind mit dem edelsten und höchsten, wenigstens dahinstrebendem in Verbindung und Einigung erhalten, wenn dieses Strebende in seinen Erscheinungen auch rau und dornig, ja in seinem Streben nach jenem oft unsicher und schwankend erschiene, das Vorhalten und Vorführen des schon Daseienden und Erreichten macht es überhaupt nicht in der Erziehung, jenes wirkt im Ganzen mehr schwächend, sondern das Vorführen des noch nicht Erreichten, noch nicht Daseienden. Hier ist ein Anknüpfungspunkt vielseitiger Entwicklungen, die ich aber jetzt alle fallen lassen und vielmehr nach dieser zu großen Abschweifung eiligst zu meinem nächsten Zweck zurückkehren muss, die nun folgenden Momente, Erscheinungen und Tatsachen meines Lebens, namentlich was hier gehört, meiner Herzens- und Gemütsentwicklung kann ich nicht mehr so streng den Jahren nachscheiden, noch weniger den Jahren nachbestimmen. Es wären hierzu Vergleichungen mit vor allen Verhältnissen in meinem elterlichen Hause, namentlich in dem Leben meiner Geschwister nötig, die ich jetzt hier nicht machen kann, doch ist das höchst merkwürdig, dass mit diesen ersten Tatsachen meines Lebens, wo ich gleichsam aus dem Gehege, Gehöft, aus der Klausur gleichsam meines elterlichen Hauses und Hofes heraustrat, die einzig in den Verhältnissen meines elterlichen Hauses, namentlich meines Vaters, aber keineswegs in mir und in meinem Sein ihren Grund hatten, dass mit diesen Tatsachen mein ganzes inneres Leben und dessen Entwicklungsgang für die Zukunft bestimmt wurde, wenigstens darin schon vorbildlich ganz in seinem Keime lag, der Anfang dieser Tatsachen mag in mein 7. oder 8. Jahr den äußeren Umständen nach fallen. In meinem Geburtsort der Oberweißbach waren zwei Schulen, eine Knaben- und eine Mädchenschule, mein Vater mit dem Führer der ersten, dem Kantor und dessen Schulführung unzufrieden, brachte mich in die 2. Schule des zweiten und zu ihrem Führer, dem Organisten. Ich erinnere es mich noch ganz klar, es war an einem Montage nach der gewöhnlichen Betstunde, mein Vater im Ornat brachte mich in die Schule, als mein Vater in die Schulstube trat, standen wie mit einem Fuß alle wohl über 100 Mädchen auf und begrüßten meinen Vater, nach dortmaliger Sitte, wie mit einem Wattermunde als Herr Wader. Dies alles machte einen so starken Eindruck auf mich, dass ich mich klar noch gar mancher Einzelheiten erinnere, welche aber nicht hier gehören. Nur eines hebe ich gleichsam als Vorläufer zur nachher zu erwähnenden Haupttatsache heraus, dass ich wohl fühlte, ich als Knabe gehöre eigentlich nicht in diese Schule und dass mich mein Vater zu einem gewissen Schutz in diese Schule gebracht habe. Dies gab meinem Betragen eine gewisse Scheu und mir selbst ein unklares Gefühl von Schutz und Schützling und da zwischen beiden gewissermaßen eine natürliche Trennung ist, so wurde durch die große Trennung, die zwischen Knaben und Mädchen durch die große Kluft, die zwischen männlichen und weiblichen Geschlecht schon dort in mir lag, das Fremdartige oder vielmehr Fremde vermehrt, mit welchen ich mich immer in jeder Schule fühlte, aber auch die lebhaften und bleibenden tiefen lebenergreifenden Eindrücke, welches alles, was in dieser Schule geschah, auf mich machte. Diese Eindrücke mussten umso tiefer sein und mussten unbewusst und ungehindert umso tiefer wurzeln als sonst in der Schule auch bei dieser großen Anzahl von Kindern ungemeine Ordnung und Ruhe und doch immer regsame stille Tätigkeit herrschte. Sollte es auch nur bei den kleinen Mädchen durch Fortlegung ihrer Bilderchen und farbigen Zeichen in ihren Büchern gewesen sein. Doch zur Hauptsache, zum Haupteindruck, nach damals wohl löblichem Gebrauche war es notwendig, dass nicht allein jedes Kind am Sonntage in der Kirche gewesen sein, sondern sich auch aus der Predigt des Herrn Pfarrers wenigstens einen Spruch gemerkt haben musste. Einer dieser dortmals vielen Sprüche wurde nach Wahl des Schullehrers für die kleineren Mädchen zum Gemeingut erhoben, dadurch, dass er die ganze Woche hindurch von einer größeren Schülerin den kleineren in kleinen Abteilungen vor und von diesen nachgesprochen werden musste. Diese kleinen Mädchen saßen nun in meiner Gesichtslinie und mit derselben fast gleichgerichtet. Der Bibelspruch, welchen ich nun gleich von dem ersten Tage an und die ganze Woche hindurch eine bestimmte Zeit von diesem Chor kleiner Mädchen in seinem singenden Dorftone nachsprechen hörte, war der bekannte: Trachtet am ersten PPPP, und der Eindruck war so stark, dass ich jetzt noch wie von einem singenden Nonnenchore die einzelnen Stimmen derselben in mir höre. Die Stimmung, welche auf diese Weise mein Gemüt und Herz gleich vom Anfange herein in dieser Schule erhielt, wurde auch während meinem ganzen Aufenthalt in derselben, der doch wohl einige Jahre gedauert haben mag, nicht nur erhalten, sondern steigernd befestiget. Ich wurde sehr bald, so erinnere ich mich, zu den größeren Mädchen im Unterrichte gerechnet, und musste, wo es mir möglich war, mit diesen zugleich die Schulaufgaben erfüllen. Ähnlich den kleineren Mädchen hatten die größeren nun die Aufgabe, im Laufe der Woche das am Sonntage gesungene Hauptlied zu lernen, und wurde gewöhnlich alle Tage beim Ende der Schule ein Vers davon gesungen. Hier erinnere ich mich nun ganz namentlich zweier Lieder, die einen so bleibend lebendigen Eindruck auf mich machten, oder vielmehr in ihrem Inhalte von meinem Gemüte als seinem Inhalte so angemessen und entsprechend zusagend erkannt wurden, dass sie mir aus jener Zeit noch in ihrem ganzen Inhalte jetzt wörtlich vorschweben. Es sind dies die beiden Lieder aus dem alten Rudolstädter Gesangbuche: Schwing dich auf mein Herz und Geist pp. Und es kostet viel ein Christ zu sein pp. Seht nun, ihr Geliebten und Teuern, ob ihr euch den dortmaligen Zustand meines Herzens und Gemütes klar machen könnt. Gebt euch Mühe, es zu tun und ihn zu verstehen. Denn es ist vielleicht nicht allein zur Verständnis meines Lebens und des Eingreifens desselben in euer Leben, sondern vielleicht vielseitig zur Erkenntnis des Lebens und dessen Erscheinungen wichtig. Ich hebe andeutungsweise ein paar Punkte heraus. In dieser Mädchenschule trat mir gleichsam das ganze weibliche Geschlecht repräsentiert, stellvertretend, vor. Es erschien mir das weibliche Geschlecht hier in seiner höchsten Sphäre, in dem religiösen Leben, in der Pflege des religiösen Lebens. In dieser Schule trat mir also so gleichsam die ganze weibliche, oder Gemüts- oder religiöse Seite und Hälfte des menschlichen Gehens der Menschheit entgegen. Ich sah gleichsam hier das Gemüt und Leben meiner Mutter, was ich wohl still mir selbst aber nicht in der Ahnung bewusst suchte, was mir aber auch fern und fremd war, vervielfältigt gleichsam von neuem hervorkommend vor mir. Darum erinnere ich mich nicht, ob ich gleich bis in mein 101/2 Jahr im Allgemeinen in diesem Verhältnis blieb, und obgleich die Gymnasienwelt in ihrem lauten und vielen Gesprächen von hübschen Mädchen und Gesichtern mir ziemlich, ja gehörig nahe kam, das besondere weibliche persönliche Bildung, bis noch lange hin ich herausgehoben hätte. Im Gegenteil erinnere ich mich mit Bestimmtheit, dass die Heraushebung und Festhaltung des Einzelnen aus dem Ganzen mir nicht leicht wurde, Da auch bei mir, wie natürlich immer, die Bildung des Kopfes und Geistes auf die des Herzens und Gemütes rückwirkte, so muss ich als ganz wesentlich hier eines wesentlichen Gegenstandes meines Nachdenkens erwähnen: Doppelpunkt, nämlich den der Verbesserung meiner Lage, soweit ich solche in meiner Gewalt meinte, ungeachtet so sehr nämlich mein Herz und Gemüt in seinem Innern beruhigt war, so wenig war es dasselbe und mein Nachdenken in Beziehung auf das äußere Leben, die äußeren Erscheinungen des Lebens, durch meines Vaters Stellung, Verhältnisse, Amt und Pflichten besonders nach dortmaliger Weise als Friedensstifter zwischen den Geschlechtern und in den Familien, erschienen mir die beiden Geschlechter der Menschen in einem unwürdigen vernichtenden Kampfe und Verhältnis, wovon ich umso weniger im Einzelnen und im Ganzen den Grund einsehen konnte, als ich das ganze weibliche Geschlecht durch die angedeuteten Verhältnisse nur in höheren Beziehungen schaute, und ich nirgend in der Natur einen gleichen zerstörenden Kampf sah. Ich fragte mich mit Bestimmtheit, warum mag wohl das Menschengeschlecht, warum mag wohl der Mensch allein so zerstörenden und unwürdigen Verhältnissen und Verirrungen preisgegeben sein? In dieser Zeit trat mein verstorbener Bruder, der Pfarrer, wie so oft im Leben als segnender, schützender und Licht und Klarheit in die Dunkelheit und das Wirre bringend zu mir das stille doppeleinige Leben in der Pflanzenwelt, hier zuerst an den ersten Blüten des Frühlings der Haselnuss, und mit einem freudigen Erstaunen, mit Empfindungen, die ich nicht einzeln zu machen vermag, erkannte ich ein großes, durchgreifendes, stillwirkendes Natur-, Gottes-, Gesetz, dem auch die friedliche Pflanzenwelt in Frieden und leidenschaftslos unterworfen sei, und von nun an war auch Friede in mir. Wenigstens besaß ich nun die Bedingung zur Erringung und Festhaltung des Friedens in mir und den Schlüssel zur richtigen Erkenntnis und Anschauung der Dinge außer mir, namentlich der menschlich-geschlechtlichen Verhältnisse. Denn ich sah nun klar ein, die verwirrende und vernichtende Erfassung und Auffassung eines so natürlichen Verhältnisses läge bloß in der Schuld des Menschen selbst, in der unwürdigen Erfassung seines Wesens. Eines hätte ich wohl schon früher erwähnen sollen, weiß zwar nicht gleich wo, will es aber doch als ganz wesentlich nachholen, und zwar, wie es mir soeben erscheinen will, an dem ganz rechten Platz und Punkte, das während und in meiner Dorfschulzeit Bibellesen, und so vor allem auch das Bibellesen des Alten Testaments und der Schöpfungsgeschichte PPPP ein Hauptgegenstand meines Unterrichtes ausmachte, und dass dies oder vielmehr der Inhalt davon in Vergleich und in Verbindung mit dem Ganzen und meines Vaters Beruf als Prediger wie als Beichtvater und Seelsorger gleich stark beschäftigte, ohne hierin alle die einzelnen Nachweisungen und Richtungen meines Lebens, Empfindens und Denkens einzugehen, sage ich nur: Friede und Freudigkeit war mir jetzt über alle Verhältnisse des menschlichen Lebens gekommen. Doppelpunkt. Ob mich gleich die Erscheinungen meines Einzellebens als Stiefkind PP noch drückten, dass ich meinen und wohl des Menschen höchsten Gedanken fassen konnte, dem Menschen ist es möglich, kann es möglich sein, seine ursprüngliche Reinheit, die ursprüngliche Reinheit seines Wesens, wie es das Musterleben Jesu zeigt, wieder zu erringen. Dies war bis vor meinem 101/2 Jahr, denn es war noch während meines Lebens im elterlichen Hause, und am 1. Advent 1792 kam ich aus dem elterlichen Hause zu meinem mütterlichen Oheim nach Stadt Ilm, und mit diesem Aus- und Eintritt beginnt auch eine ganz neue Zeit meines Lebens. Ich musste bei der Betrachtung und Vorführung dieses zweiten und in Beziehung auf das Bewusstwerden meiner selbst, ersten Lebensabschnittes, so lange verweilen, weil in ihm die ganze künftige Entwicklung meines Lebens begründet ist und wie aus einem Kerne aus demselben hervorgeht, denn nicht nur in die und zur Kenntnis der Pflanzen- und Steinwelt führte durch leise Andeutungen mich jener Bruder, sondern auch zur Kenntnis des Standes der Sternenbilder, ja des Sonnensystemes, leitete er schon den äußeren wie den inneren Sinn, und so lag nicht nur Gott, Natur und Menschheit, sondern die Entwicklung des Einzelnen, die Geschichte des Ganzen und die Offenbarung der Einheit in ihrer Einigung und Wechselbeziehung, andeutungsweise mir schon vor. Im Innern war mein nun begonnenes städtisches Leben meinem früheren dörfischen Leben ganz gleich, obgleich äußerlich gleich vom ersten Beginne an von demselben verschieden, dort Beschränkung des Raumes, hier völlig freigegeben sein desselben, nur die Zeit etwas für mich fühlbar ganz Neues war hier das Beschränkende. Wenn ich jetzt dies recht erwäge, so ist diese Erziehung der Vorsehung recht merkwürdig und erscheint wie ganz absichtsvoll, um mich Raum und Zeit in ihrer seiner tiefsten Bedeutung, in ihrer seiner Gleichartigkeit, Verschiedenheit kennenzulernen, in ihrer Achtung, Beachtung, Pflege und Benutzung, denn hier bei meinem Oheim war mir die ganze Gegend freigegeben, die fernsten Berge derselben zur Besteigung, wenn ich nur zu den einmal festgesetzten Zeiten immer zu Hause war. Auch alle Spiele und aller Umgang war mir freigegeben, und wenn ich jetzt nach einem Grundsatz suche, welcher meinen teuren Oheim dabei leitete, so finde ich je offener freier umso lieber, denn auf aller Art Spielplätze und bei aller Art Spiele hat mich mein Oheim getroffen, und nie erinnere ich mich, dass er mir etwas darüber gesagt oder für den Umgang mit gewissen Knaben gewarnt hätte. Kann aber wohl sein, hat aber vielleicht keinen tiefen Eindruck auf mich gemacht, weil mein eigentlicher Umgang durch mich selbst nur meistenteils auf gewisse und wie ich meine die besseren Knaben sich beschränkte. So gewann mein ganzes Leben hier Heiterkeit und Freiheit, und ich habe hier wahrhaft und viel gelebt, ohne dass ich es wusste, fortgehend in Garten und Natur, wie in Beziehung auf Raum und Zeit mein neues und altes Leben verschieden war, so war es auch verschieden in Beziehung auf Umgang. Wie dort in die Mädchenschule, kam ich hier in die Knabenschule, aber wie dort gleich in eine höhere Abteilung, in die Schule des Konrektors, wie der Lehrer genannt wurde, so war überhaupt mein Umgang nur männlicher Art, denn im Hause meines Oheims war eigentlich für mich als mein Leben bestimmend niemand als er allein da. Meine Stellung zu der mich umgebenden Knabenwelt war aber eine eigene, diese Knaben und Jungen waren in allen ihren Spielen und Knabens und so gewandt und geübt. Auch waren die der obersten Ordnung auch wirklich körperlich so groß, dass ich an ihnen, wie an Riesen heraufschaute. Wohl fehlte mir so zu den Knabenspielen die Gewandtheit, aber nicht der Mut. Dies soll, wie ich später gehört habe und was sich mir leicht erklären lässt, allen meinen SC, allem meinem Handeln im Spiel- und Knabenleben etwas Gewaltiges, Gewagtes, ja oft Verwegenes gegeben haben. Ich erinnere mich wohl, dass ich manche Knabenstreiche als etwas zu gewagt fürchtete. Da ich mich aber wohl scheuete, dies vielleicht als ein Zeichen meiner inneren Schwäche bemerkbar zu machen und so als Letzter zu erscheinen, so suchte ich mich gewiss womöglich wenigstens dem Wollen und Willen nach bis zu den Ersten hervorzudrängen. So lebte ich also von Herbst 1792 bis Frühling 1797 ein kräftiges, freies und selbst in Beziehung auf Unterricht wenigstens nach ein paar Seiten hin ein angemesseneres Knabenleben. Ganz vorzüglich rein und hoch mein Innerstes und Allerheiligstes erfüllend war in dieser Zeit mein religiöses Leben, gar manche würden es rein pötisch, ich möchte es rein menschlich nennen, die Strafensünder- und Höllenreligion lag längst hinter mir und hatte ich in mir schon in Oberweißbach, wenn sie mir anders eigentlich wirklich nahe gekommen ist und in mein Leben eingegriffen hat, gleichsam mit dem ersten leisen Nachdenken darüber abgestreift. Schon in Oberweißbach hatte ich die Sage von dem baldigen Weltuntergange als ein Märchen und weniger als ein Märchen als eine Unwahrheit erkannt, aus dem ganz einfachen Grund, welchen ich mir dort sehr bestimmt aussprach, dass nichts aus Gottes Willen hervorgegangenes mit Gottes Willen untergehen könne, ohne den größtmöglichsten Grad seiner Vollendung auf jeder Stufe erreicht zu haben. Nun ahnete ich aber für das Menschengeschlecht und für seinen Zustand auf Erden noch gar manche Stufe der Vollkommenheit, die er noch nicht erreicht habe und doch seiner Natur nach erreichen könne und solle, namentlich seine Unkenntnis des Lebens selbst und der Natur, dass mir die Meinung von einem baldigen Erduntergang, ich will gar nicht, wie man immer spricht, sagen Weltuntergang, als höchst lächerlich in mir vorkam. Zu diesem meinen völlig beruhigten religiösen Leben in mir, weil ich alles nach Grund und Folge, Ursache und Wirkung, und in einem Leben liegen sich gegenseitig notwendig bedingenden Zusammenhang klar schaute, das heißt klar zu schauen meinte, wenigstens in Einklang und Frieden lebendig empfand, zu diesem inneren Stehen meiner selbst sage ich kam noch ein sehr vorzüglicher Lehrer der Religion, ein gewisser Magister Tempfer, später Pfarrer in Liebringen, dessen Namen ich immer mit Achtung nenne, ob ich gleich später einsehen musste, dass er selbst nicht wusste, was er seinen Schülern und so, was mir doch sehr lieb gewesen wäre, was er mir gewesen war. Durch diesen trat mir das Leben, die Religion, besonders das Leben Jesu in einem Lichtglanz entgegen, wie ich es noch nie gesehen hatte. In einer Lebendigkeit, ich möchte sagen göttlichen Menschenwürdigkeit, das zum öftersten mein ganzes Leben darin aufging. In jener Zeit lebte ich Zeiten meines klarsten, seligsten Lebens, wie der bewusstesten, festesten Entschlüsse. Mehrere Jahre nachher sprach ich einmal in einem höchst offenen Gespräche mit meinen SC, meinem Oheim, über diesen Religionslehrer und seinen Unterricht. Sein Urteil darüber war in Hinsicht auf Klarheit, Verständlichkeit und Eingreifen ins Leben. Nicht ganz das meine. Er meinte, sein Unterricht sei zu philosophisch gewesen und da ich an mir das Gegenteil nachweisen wollte, sagte er: Ja, du kamst durch deinen Vater gut vorbereitet in diesen Unterricht, so konntest du ihn fassen und verstehen. Der liebe Oheim hatte Recht und Unrecht, wie so oft der Mensch hat und besonders die lieben Oheime haben. Genug in jener tief bewegten und hochbelebten Stimmung meines Gemütes war es, als ich mit Zurücklegung oder zurückgelegtem 15. Jahre 1797 Ostern konfirmiert wurde. Später erfuhr ich, was, da ich der Neffe des konfirmierenden Superintendenten war, der Eindruck dieser Handlung auf mein Inneres von der ganzen Gemeinde beachtet worden war. Ja, eine hohe Klarheit, Tiefe und Harmonie hätte dort mein Leben erringen können, wenn mein Inneres, mein Herzens-U-Gemütsleben, mit meinem Äußeren, besonders auch mit meinem Berufs- und eigentlichen Erkenntnis- und Wissensleben in Übereinstimmung und in seine so notwendige als natürliche Einigung gebracht worden wäre. Wenn auch nicht in den unbewussten letzten Kern meines Innern, doch außer mir im Bewusstsein standen jene drei Leben so ziemlich wie drei in sich geschlossene Kreise, Sphärenkugeln ohne innere Einigung nebeneinander. Praktisches Berufsleben, das Leben des denkenden, erkennenden, wissenden Geistes, und das Leben des in der Einheit ruhenden, empfindenden und eigentlich lebenden Gemütes. Doch wer hätte mir die Einigung dieser drei Welten außer mir geben sollen, und doch war sie zu finden meinem Herzen, meinem Leben so hohes Bedürfnis. Sollte ich sie finden, bekommen und erreichen, musste ich sie selbst im Lebenskampf selbst finden und mir geben, und dieser blieb natürlich eben deshalb nicht aus. Doch nun aber noch den Schlussstein dieses meines eigensten und persönlichen Lebens, Religion. Und wenn ich es recht bedenke, der äußere Grundstein meines nun folgenden Herzens- und Gemütslebens, in jener Zeit meines Übergangs aus dem Knaben in das Jünglingsalter, in der ersten Zeit meines Eintritts in das Jünglingsalter lernte ich ein paar Augen kennen, so muss ich sagen, um das Verhältnis ganz richtig zu bezeichnen. Denn mehr lernte ich auch fast nie von dem Wesen kennen, der sie angehörten, so wie es vor allem die Augen waren, die immer einen tiefen Eindruck auf mich machten. Der Blick und Ausdruck dieses Auges, der, wenn ich ihn mir jetzt zurückrufe, nur Reinheit, Klarheit, ruhige Kräftigkeit und vor allem unbefangene höchste Offenheit war, hatte mich, ohne dass ich eigentlich als Selbst und Person je mit ihr gesprochen hätte, so ihr und sie mir verbunden, dass ich das Leben, ohne dass ich mir in Beziehung auf äußere Verhältnisse irgendetwas dabei dachte, als ein Einiges in mir betrachte, was, wenn ich nur den leisesten Blick in die Verhältnisse, wie sie waren, sich aufgelöst hätte, da wir beide gleichaltrig waren, was bei meinem noch nichts sein und bei ihrem durch die Verhältnisse schon alles sein die größtmöglichste Kluft war. Genug, ich tat aber jenen Blick, so natürlich er auch gewesen wäre, in die wirklichen Verhältnisse nicht. Doch was hatten die lebendigen sanften Blicke des Auges mit den starren festen Lebensverhältnissen zu tun? Bald nach meiner Trennung von und aus ihrer Stadt und ohne nur in einem eigentlichen Lebensverkehr gewesen zu sein, fügte ich ihren Namenszug mit dem Zeichen der Einigung dem meinen bei. Es war, wie ich euch dies alles schon einmal bei einer anderen Gelegenheit angedeutet, ja ausgesprochen habe, bedeutungsvoll auch eine Wilhelmine des Hoffens. Was aber in ihren Verhältnissen natürlich war, geschah: sie wurde bald einem Manne verbunden, was aber nicht natürlich war ohne ihr und vielleicht ohne sein Herz. Es geschah dies, wenigstens erfuhr ich es, als ich in Jena studierte, ungefähr in meinem 18. Jahre. Es mag sich nun in mir, in meinem Verhältnisse zu diesen Herzensaugen und Augenherzen oder vielmehr Augenwesen sehr viel vereinigt haben, was mir vielleicht jetzt selbst noch nicht ganz klar und einsichtig ist. So zum Beispiel, dass es das ganz und ganz einzige Wesen um und neben mir war, zu und mit welchem ich mein Leben in ein wahrhaftes lebendiges und Lebensverhältnis in mir setze und auf welches ich so alles, was mein Leben von einem Lebensverband hoffte und erwartete, stillschweigend übertrug, wozu noch eigentlich und sozusagen und persönliche Festhalten ihrer Person nur im Auge und Blick gekommen sein mag. Genug mit ihrem Genommensein als Einzelerscheinung auf der Erde schien mir alle und jede Einzelerscheinung auf der Erde durch sie genommen und gar nichts Einzelnes für mich mehr dazu sein, denn ich kannte ja gar niemand, welcher eigentlich eine lebendige Teilnahme an meinem eigenen Leben nahm. Sah im äußeren Leben auch gar keinen Anknüpfungspunkt dafür nach irgendeiner Richtung hin, denn es trat mir aus keinem Alter und keinem Verhältnisse und aus keinem Geschlecht eine Person, ein Wesen mir entgegen, von welchem ich mir hätte sagen, von welchem ich hätte glauben können, dass es eigentlichen Anteil an meinem eigentlichen Innern Leben nehme. Im Gegenteil, in und bei jedermann, der mir durch die Lebensverhältnisse nahe kam, musste ich sehr bald finden, dass er mich in meinem Wesen ebenso wenig kannte, als er sich keine Mühe gab, mich kennenzulernen. In Beziehung auf mein eigentliches, persönliches und innerstes Leben fand dies selbst im Verhältnisse zu meinem verstorbenen Bruder statt, welcher mich sonst doch so vielseitig im Leben trug und gegen Unwill in Schutz nahm, denn es fehlte der Keim und die Quelle, der Mittelpunkt und Stamm aller wahren und echten Menschenverbände und Verhältnisse, ein lebendiges, echtes, wahres, ganzes, unzerstücktes, stetiges Herz, Gemüt und sinnvolles, sinniges Familienverhältnis und Leben. Ich glaube, dass sich jemand, der in solchen Verhältnissen, wie nun eben ihr, und nicht in solchen wie die meinen, wie ich heraufgewachsen ist, sich einen klaren Begriff, wenigstens nicht eine lebendige Vorstellung von einem Zustande, Leben und Verhältnisse wie das meine dortmals und solange durchs und im Leben war, machen kann. Doppelpunkt genug. Ich sah, fühlte und empfand nur ein großes Ganze außer mir und mich, als demselben ganz allein und als ein einzelnes gegenüberstehend. Es ist wahr, ihr Lieben und Teuern, es ist, wenn ich es nun so recht klar und lebendig über- und durchdenke, wie ich schon oben aussprach, ein großer Bildungsweg, den mich die Vorsehung führte, hätte mir ihn doch jemand früher gedeutet, ihn verstehend mit größerer Ruhe und Beachtung wenigstens durchleben lassen, denn wie ich schon oben andeutete, im elterlichen und väterlichen Hause sollte ich den Raum in seiner Wichtigkeit und Bedeutung kennen und gebrauchen lernen. Im Hause meines Oheims und im Leben bei demselben die Zeit und nun die Einigung von beiden, das Ganze, die Einheit, das Leben selbst. Deshalb stand ich in ihm, so außer ihm, so einzeln, so allein. Nur das Geistige, wie es sich in dem alles einigenden Herzen und Gemüte äußert, war es, was mich wieder mit dem Ganzen und einigen konnte. Überhaupt tritt es mir, wenn ich dies jetzt alles recht bedenke, als besondere Bestimmung und ausschließender Lebensberuf, von dieser Seite betrachtet, entgegen, die von der Unachtsamkeit und Willkür zerschnittenen und natürlichen Verbande, Naturverbande und Verhältnisse, Lebensverbande und Menschenverhältnisse von der Beachtung und Notwendigkeit aus, von und durch den Geist aus, von der Klarheit und dem Bewusstsein des Geistes aus, also mit Freiheit und Selbsttätigkeit wiederherzustellen. Ich lasse diese Betrachtung fallen und führe sie nicht weiter durch, da sich die Aus- und Durchbildung derselben von sich selbst ergibt. Nur eines erwähne ich noch, was mir eben jetzt erst gleichsam als Bestätigung des auf umstehender Seite Ausgesprochenen wieder in die Erinnerung tritt, wie ich dortmals, weil eigentliches Leben im Leben mir fern und fremd war, Lebensdarstellungen fast verschlang. Als Beweis mag das viele dienen, was ich während meines ersten Aufenthalts in Osterode, welcher ungefähr in diese Zeit fällt, daselbst las, doch nun mit Gewalt zurück, um den oben sinken gelassenen Faden der Geschichte wieder aufzunehmen und fortzuführen. Wie oben ausgesprochen und bezeichnet, war also dortmals das innerste Leben meines Herzens und Gemütes mein Stehen im äußeren Leben, so dass ich nun mein eigenstes, persönlichstes und ganzes Leben, an das Ganze und Allgemeine, an die Einheit, ohne allen Schmerz, ohne alles Trauern und in einer gewissen Beziehung auch ohne alles Vermissen hingab, mit dem nun so ganz natürlichen Vorsatz und Entschluss, von nun an nur dem Ganzen der Einheit anzugehören, und wie ich dieses geistige, intelligente, vernünftige und mir natürlich gleichartige verwandte Wesen nannte, denn nur dem entgegengesetzt gleichartig Verwandten kann man angehören und hingegeben sein, der Menschheit. Dies ist alles so natürlich klar, als notwendig war, denn im Ganzen findet man ja das Einzelne wieder, in der Menschheit den Menschen, wie sich ja in dem Einzelnen, in dem Menschen wieder die Menschheit und das Ganze ausspricht und kundtut. Es geht hieraus, dass im Leben, besonders auch in meinem Leben, so gewaltige, als fast, wie ich es gar oft aussprach, unerklärliche, ich möchte sagen magische und mystische Wechselverhältnis zwischen dem Einzelnen, einigen einen, und dem Einigen und der Einheit, zwischen dem Teile und dem Ganzen hervor. Ich habe jenes Augenblicks der Hingabe meiner an das Ganze, Allgemeine, an die Einheit, in jener klaren, sternenhellen Sommernacht in meinen Lebensmitteilungen an euch schon ein oder einige Mal gedacht. Rein war der Himmel dunkelblau und doch fast durchsichtig das Himmelsgewölbe über mir und Licht und Glanz strahlend die Sterne. Eine Friedensnacht war es, als ich und in der ich dort von Rudolstadt nach Jena wanderte. In Nordost glänzten vor allen Sternbildern fast in meiner Gesichtslinie mir die Hauptsterne der Cassiopeia, die ich schon längst mir als Sinnbild der Treue angeeignet hatte, entgegen. in welchen ich jetzt wie mit einem Schlage die eingezeichnet erblickte, die ich schon längst als Sinnbild der Treue und Beständigkeit meines Seelenverhältnisses erkoren und gebraucht hatte. Dies Erblicken dieses Sinnbildes am Himmel erhob bei der ruhigen, friedlichen und wohlfeierlichen Stimmung meines Innern mein ganzes Leben und Verhältnis zum Himmel, und sogleich deutete ich auch den immer noch meinem Namen beigefügten Namenszug in die Worte hoher Menschheit treu, und diese Worte drückten meinen Vorsatz und Entschluss, welchen mein ganzes Wesen bestätigte, aus, und von nun an blieb noch lange der alte Namenszug, bis man ihn einmal als ein sogenanntes Bundeszeichen ansah, meinem Namen beigefügt. Ihr dürft euch etwa nicht denken, dass über den Sinn und die Bedeutung dieser Worte und Handlung etwa nun lange von mir geklügelt und nachgedacht und sie in ihren Folgen und Forderungen von mir wären bedacht und erwogen worden. Von alle diesem ganz und gar nichts, es war alles nur eine augenblickliche Tatsache des Herzens und Gemütes, der Seele, des Geistes, die, wie dies ja gar oft in ganz klaren Sommernächten der Fall ist, wie ein Lichtschein aufglänzte und verschwand. Genug, es war aber nun Tatsache des Herzens und Gemütes, wie des Willens und Geistes, von einem bestimmenden Eingreifen dieser Tatsache in mein Leben, in die Gestaltung meines Lebens, davon kam gar keine Ahnung in meine Seele. Ich fühlte mich nur sehr beruhigt, heiter glücklich, eigentlich nichts vermissend und nichts begehrend, denn ich hatte ja an dem Himmel und durch den Himmel, in den Sternen und durch die Sterne ein selbstständiges Wesen gefunden, dem ich bleibend, und das mir bleibend gehören konnte. Und so hatte ich gleichsam Mutter und alles Einzelne wiedergefunden, was mein Herz und Gemüte, was meine Seele bedurfte, nicht etwa gebundener durch das Band und den Bund, nein, freier und freudiger bewegte sich nun mein Leben, mehr in dem Bunde und der Bund in mir lebend, als dass er als etwas Getrenntes, Zweites und Forderndes außer mir gelebt hätte. So trat er als eine zu beachtende Einzel- und äußere Erscheinung oft gänzlich und außerordentlich lange zurück, ja, ich kann mir von seinem Hervor- und Zurücktreten und von seinem eigentlichen Wiederauftreten in höherer und höchster Wichtigkeit in meinem Leben in diesem Augenblick gar nicht mehr klar Rechenschaft geben. Und doch war diese Nacht und die dadurch mir, ohne dass ich es eigentlich selbst recht wusste, bleibend gewordene Stimmung meines Gemütes, so auch ohne dass ich es eigentlich auch später selbst recht wusste, bleibend das Wirkende in meinem Leben, so tritt mir selbst jetzt erst und in diesem Augenblick entgegen, wie sich daraus vielleicht eine zwar spätere, aber doch bald darauf erfolgende Erscheinung meines geistigen, meines Strebens nach Wissen erklärt, wenigstens damit zusammenhängt. Wenn ich vorher nur eine Kleinigkeit erwähnt haben werde, wie ich nämlich in dieser Zeit ganz besonders viel in der Blumen- und vor allen voraus in der Rosenwelt wirklich lebte, und es traten mir Menschen selbst mehr in ihren Blumenleben und Verhältnisse entgegen, so durchlebte ich Freud und Leid, doch mehr der Entbehrung, der Not, des Schmerzes und des Druckes, welches mein Leben, wie die dadurch bedingten Erscheinungen, Lagen und Verhältnisse mir leider aber ebenso wenig jemand deutete und vielleicht zu deuten verstand, als ich es selbst nicht wusste und konnte. Ein Zufall lehrte es mich, wenigstens sollte und wollte er es mich lehren. Nach dem tragischen Ende meiner Universitätszeit in Jena, kehrte ich ins elterliche Haus zurück. Die Gesinnungen meiner Eltern gegen mich und die Umstände und Verhältnisse in und unter welchen ich ins elterliche Haus zurückkehrte, beunruhigten mich, außer dass ich wünschte, dass sie anders und besser sein mögten und dass ich mir deshalb keine Schuld beimaß. Wenig, mein Geist suchte Nahrung und ich suchte sie in den Büchern des Vaters, da fand ich denn ein Buch, das es sich zum Zweck gemacht hatte, das ganze menschliche Wissen, die Wissenschaften, nebeneinander geordnet, als ein äußerliches Ganze darzustellen. Jetzt hatte ich als Sinnbild und der Andeutung nach das, was mein Geist suchte und bedurfte, die Anschauung und den Überblick des ganzen menschlichen Wissens, das Gebiet des Geistes als ein Ganzes, als eine Einheit. Freilich gab mir dies das, alles nur gestückt und zerstückt nebeneinander ordnende Buch nicht, aber durch den wirklichen Heißhunger, mit welchem ich darüber herfiel und es meinem persönlichen Bedürfnis, was mir eigentlich freilich noch selbst ganz unbekannt war, gemäß für mich zu bearbeiten suchte, zeigte mir, hätte mir wenigstens zeigen können, hätte mir durch meinen Vater zeigen können, was ich suchte und bedurfte, was mein Geist suchte und bedurfte, nämlich die Einheit, den lebendigen inneren Zusammenhang des menschlichen Wissens und Könnens. Doch statt dieser Klarwerdung meiner und über mich selbst, die mir hätte von daher kommen sollen, sollte mir mein Talisman von daher wieder genommen werden, weil mein Vater meinte, er sähe gar nicht ein, wie dies einstmal zu meinem Fortkommen helfen könne, und ich triebe darum unnütze Dinge. Auch hier trat zu meinem Heil wie so oft mein Seel, Bruder Christoph, wie ein schützender Engel zu mir, und so durfte ich meine Arbeit beendigen, die mir eigentlich freilich nicht mehr half, als mir den Gedanken recht fest und lebendig machen. Alles menschliche Wissen mache eigentlich in sich eine lebendige, schaffende Einheit aus. Doch dieser Gedanke als ein bestimmter Abgeschlossener, das war es ja auch nur, was mein Geist bedurfte. Und nun nur mit zwei Worten die Andeutung, warum ich diese Tatsache, die eigentlich nicht sowohl in die Geschichte der Entwicklung meines Herzens und Gemütes als vielmehr in die meines Denkens und Geistes gehört, hier aufgenommen habe. In jener Nacht hatte mein Herz und Gemüt seine Einheit, und durch dieses, was das Herz und Gemüt schon wirklich gefunden hatte, vielleicht noch mehr angeregt und gestärkt, hatte auch mein Denken und Geist für sich eine Einheit. Eine Einheit des Wissens und Erkennens gesucht, und jetzt wenigstens sich in seinem Suchen und Streben danach gefunden, sein Suchen und Streben im Sinnbild gleichsam erkannt. So ist das Leben immer ein Ganzes und führt immer mehr zur Erkenntnis, zur Durch- und Überschauung eines größeren, vollkommeneren Ganzen. Und so führt uns vielleicht auch diese Zusammenstellung in der Erkenntnis und Anerkenntnis unseres jetzigen Lebens und Strebens auch im Laufe dieser Betrachtung noch weiter, führt uns zur Einsicht in dasselbe, zur Betrachtung und Würdigung desselben, nachdem ich nun so das Leben meines Herzens und Gemütes, meiner Empfindungen, und das Leben meines Geistes und Denkens, meines Strebens nach Erkenntnis und Einsicht jedes wenigstens in der Ahnung als ein geschlossenes, seinen Ruhepunkt in sich selbst tragendes Ganze, eine in sich selbst ruhende und lebende Einheit gefunden hatte, suchte ich auch mein eigenes, schaffendes, tätiges Leben in seiner Einheit und als ein Ganzes zu erfassen. So und nicht anders schienen mir die nun zunächst kommenden Verhältnisse und Lagen meines Lebens bedingt. Der Wunsch und die Forderung meines Vaters, nun selbst mein Brot zu verdienen, kam meinem Sehnen entgegen. So kam ich auf das Landgut unserer Verwandten nach Weitersroda, wo der Schwiegervater von Herrn Kantor Karl, von Seite meiner Stiefmutter ein Anverwandter, Verwalter war. Was mir Bedürfnis war, tat ich. Ich lebte aus mir heraus, suchte lebend, mein Leben zu verstehen und zu erfassen. Dass dies nicht so bald geschehen würde, ahnete schon dort mein Gemüte, denn ich blickte schon dort, 1801 im Sommer und Herbst, nach fernen Ländern in Osten und überseeischen, Welterdteile in Westen. Wenigstens erfasste ich mich und mein Leben in Weitersroda noch nicht so frei und glücklich auch in jener Zeit lebte, denn mein Vater rief mich wegen seiner zunehmenden Krankheit zur Führung seiner Schreibgeschäfte im November desselben Jahres nach Hause. Dass ich in meinem Sinn und nicht in dem eines Ökonomieinspektors dort lebte, geht aus einer Äußerung des alten Verwalters, also unseres Herrn Karls Großvater, die ich durch diesen erst in Kailhau erfahren habe, hervor. Wie dieser jedoch im Guten oft geäußert haben solle, er möge nur wissen, was noch aus mir werden würde. Einen künftigen Ökonomen hat er also wenigstens nicht in mir finden wollen, so sehe ich mir, wie ich mich deutlich erinnere, bei den Feldarbeiten, Acker- und Erntearbeiten in meinem Sinne, Mühe gegeben habe, und so viel Freude mir auch all diese Beschäftigungen machten. Es reichten mir darum diese wenigen Monate eines glücklichen, freitätigen Lebens für mein Selbstfinden und für meine Charakter- und Lebensbildung viel, wenn auch im Ganzen genommen dafür nur wenig, noch lang nicht genug. Zurückgekehrt ins elterliche Haus, lebte ich nun ruhig und glücklich in mir, treu und sorgsam, dies kann ich sagen, den mir übertragenen Geschäften. Die stete Geschäftigkeit, die höchste Ruhe im Hause, das Vertrauen, welches mir bei Führung der Geschäfte vom Vater wurde und SW wirkte sehr wohltätig auf mein Herz und Gemüt und mein ganzes Leben. Mit ernsten Betrachtungen sah ich des Vaters Tod nahen. Ernste Entschlüsse und Vorsätze weckte sein im Februar 1802 erfolgender Tod, und mit den dankbarsten Gesinnungen eines wahren echten Sohnes begleitete ich im gewaltigsten Wintersturm seine Hülle zur Erde. Von nun an lag die Bildung und Gestaltung meines ganzen Lebens, ganz in meiner Hand, wie in meinem Kopf und Herzen. Überschaue ich jetzt wenigstens die nächst vorhergegangenen 3/4 Jahre, so muss ich gestehen, dass ich durch die Vorsehung in denselben die vollkommenste Vorschule dazu durchgeführt geworden war. So nun, innerlich wie äußerlich nur ganz allein auf mir selbst stehend, kam ich mit dem kommenden Frühling 1802, eben 20 Jahre alt, in eine an Naturschönheiten so reiche Gegend in der Nähe Bambergs, nach Markt Baunach an der Baunach, als im Verhältnis zu meiner Dienststellung in eine freie Lage. Wie noch nie ergriff mich hier die Natur in ihrer Allgewalt, und ich schweifte so oft und so viel ich konnte, meinen Füßen und dem augenblicklichen Eindruck nur die Wahl überlassend auf den benachbarten Anhöhen in den Walden, in den Matten der Täler und an den buschigen Ufern der Flüsse, auch der Main, wie die Itz flossen ja in der Nähe, ja den Lauf der Regnitz konnte das Auge von manchen Punkten aus in großer Strecke beherrschen, so empfing ich jede unerwartete Gruppe, jede ungeahnte sich schnell öffnende Aussicht wie aus der unsichtbaren Hand der reichen Natur mit dankbarem Herzen, und die Natur war es eigentlich auch nur einzig, die hier Herz und Gemüt erfüllte. Ich führte hier mehr ein großes DH für mich dortmals großes allgemeines Naturleben ohne in das einzelne derselben Steine, Pflanzentiere einzugehen, nur die Gegend, die Landschaft war es eigentlich, in der ich ruhte, doch eines muss ich nicht unerwähnt lassen, hier war es zuerst, wo eigentlich mein Herzgemüt und in Andeutungen auch mein Geist begann Sprache zu bekommen, keineswegs selbst und freitätig, sondern durch das Sammeln und Aneignen der Herzens- und Geistesaussprüche früherer besonders alter auch morgenländischer Denker, in welchen ich meine Gesinnungen, meine Herzens- und Geistesbedürfnisse sich widerspiegeln sah, und noch jetzt sind mir viele der dort gesammelten Aussprüche wegen ihrer hohen Lebensweisheit außerordentlich lieb, ja wichtig. Übergehen will ich hier doch nicht zu bemerken, dass ich gleich bei meinem ersten freitätigen Heraustreten in die Welt äußerlich wie ganz um- und abgegrenzt, wie später und fast immer in meinem Leben, so allein und isoliert da stand, denn die Familie wie die ganze Gegend, in der ich lebte, war, gerad wieder wie jetzt, ganz katholisch, und zwei oder drei Stunden hatte ich nach den ersten protestantischen Orte Markt Rentweinsdorf, wohin ich zu Zeiten zur Kirche und zur Kommunion ging. Einer besonderen Begebenheit muss ich hier noch erwähnen, weil sie bald wieder in die Fortentwicklung meines Herzens- und Gemütslebens eingreifend wieder auftritt. Ihr wisst die Eigenheit meines Lebens und habt sie alle empfunden, etwas, was mir besonders Freude macht, auch anderen zu zeigen und mitzuteilen, meinend, es müsse auch ihnen eben diese Freude machen. So hatte der Beamte, bei welchem ich in Baunach als Aktuar war, an einem schönen Sommertage einmal Besuch eines anderen Beamten und dessen Frau aus Bamberg. Nun hatte ich kurz vorher auf meinen Irrwanderungen einen sehr schönen bedeckten Gang an der vorbeifließenden, nun mit der Baunach vereinten Itz entdeckt. Am Nachmittag des Besuchtages gingen die Männer in den Garten, um zu kegeln, der Jugendmut und der sich mir aussprechende Natursinn von der Frau des besuchenden Beamten bewog mich, meinem Lieblingsgang auch ihren Beifall zu verschaffen. Wahrheit und Gefälligkeit brachten meinem Gange das ihm gewünschte Lob und knüpften es an einen Namen, wodurch der Spaziergang auch noch länger als er dauerte in der Erinnerung blieb: Baunach in der Nähe Bambergs, welches dortmals noch eine Universitätsstadt besonders für Mediziner, die sich zu praktischen Ärzten ausbilden wollten, war, unter denen sich selbst ein und der andere Bekannte aus Jena fand. Und weil sich mir Gelegenheit zeigte, mir in Bamberg durch geometrische Feldmaß Arbeiten noch freiere Wirksamkeit zu verschaffen, dies bestimmte mich bald, meine Stelle in Baunach mit meinem Aufenthalt in Bamberg zu vertauschen. Da ich, was ich suchte, fand, so lasse ich die Betrachtung des äußeren Lebens fallen und nehme wieder den Faden des Herzens- und Gemütslebens wieder auf. Wenn die streng und pünktlich geordneten Arbeitsstunden des Tages, welche außer meiner Wohnung vollbracht wurden, vorbei waren, gab ich mich fortwährend fast immer ganz allein dem hohen Genuss des Naturlebens auf Spaziergängen hin. Eines Tages, als ich von meinem Arbeitsorte in meine Wohnung zurückging, traf ich auf einer Brücke auf eine Prozession, die mich an die Seite drängte, so dass, während ich mir einen Platz sichern wollte, mein Blick auf ein gegenüberstehendes Haus fiel, in dessen oberen Fenstern Frauenzimmer die Prozession betrachteten, und fast gleichzeitig mit meinem Hinaufblicken schlug eine von zwei schwarz verschleierten Frauen ihren Schleier zurück und ein blühend jugendlich Gesicht trat aus demselben hervor, doch es kaum beachtet habend, war das Wesentliche der Prozession vorüber, der Schleier fiel, die Frauenzimmer traten von den Fenstern zurück und auch ich ging weiter, natürlich mit dem Entschluss, bei erster Gelegenheit zu erkunden, wer da wohne. Was ich aber hörte, war nicht das, was ich wünschte. Es hieß, das Haus sei wenig, der obere Stock gar nicht und noch weniger von Frauenzimmern bewohnt, wer am Prozessionstage in demselben gewesen, konnte niemand sagen, da an solchen Tagen in den sie betreffenden Straßen, schaulustigen Frauenzimmern leicht die Häuser und Zimmer sich öffnen, So vergingen mehrere Wochen, so dass fast der Wunsch, wenigstens die Hoffnung, dies Gesicht irgendwie wiederzufinden, ganz zurückgetreten war. Als ich einmal durch Zufall sie und mit ihr die in Baunach in meinen Laubgang geführte Beamtenfrau und in dieser ihre Schwester fand, von nun an waren mir zwei Familien geöffnet, die des Beamten und die seiner Schwiegereltern. Bald lernte ich auch die Brüder der Frauen kennen, wodurch, wenn es nötig gewesen wäre, mir der Zutritt in diese Familien noch erleichtert worden wäre, zumal da der eine, welcher sehr gut zeichnete, bald im Zeichnen mein Lehrer wurde und da er nicht im Hause seiner Eltern, sondern bei seiner verheirateten Schwester wohnte, während mancher Tage oft Stunden in diesem Hause war. Dieser Zeichenunterricht war nicht etwa ein Gelegenheitsmittel, in diese Familie zu kommen. Denn dieses bedurfte es ganz und gar nicht, im Gegenteil verband ich mit diesem Unterricht einen so in ihm selbst liegenden Zweck, dass jedes Fremdartige ganz davon geschieden war. Mein Leben in diesen Familien ging nun ganz in dem Charakter fort, in und mit welchem sich es in Baunach angeknüpft hat, als ein Leben in inniger Einigung mit der Natur und an der Hand derselben, stets begleitet von einem so reinen gegenseitigen Vertrauen und natürlicher Offenheit, dass man eigentlich gar nicht wusste, dass es stattfand, noch weniger, dass man Wert darauf gelegt hätte, ganz so wie es in dem edlen Leben einer so einfachen als reinen Familie stattfindet. Ich war als Gliedsohn und Bruder in der Familie angesehen, und dies war durchweg der Charakter dieses so höchst einfachen als reinen Verhältnisses, in welches nie die leiseste Störung und Trübung trat, weil wunderbarerweise in demselben alle Affekten ritten, gleichsam schliefen. Ungeachtet unserer beiderseitigen Jugend herrschte in diesem Verhältnisse ein merkwürdiger Ernst, der sich von meiner Seite schon dort in Belehrung wie von der anderen Seite in Beachten aussprach. Es war das Leben der glücklichsten Familienruhe, sich in sich und durch sich selbst in inniger Einigung mit der Natur, die fast jeden Abend besucht wurde, ohne irgendetwas zu vermissen, ohne irgendetwas noch zu begehren. Wenn ich nach der Ursache des Charakters diese fast bei jeder wiederkehrenden Betrachtung für mich merkwürdiger werdenden Verhältnisses suche, so kann ich keine andere finden als die der unbefangensten Offenheit und des reinsten, einfachsten Vertrauens im Bunde mit gleich hoher Achtung des Naturlebens. In jener Zeit arbeitete ich aus Selbstlust, ich darf kaum sagen aus Selbsttrieb, viel, sehr viel. Doch griff ich selbsttätig in meine Brust und meine Kraft und gestaltete selbstständig mein Leben. Dort gab ich zum ersten Male meinem Leben einen festen Grund, auf welchem es sich dann eigentlich später immer fortgebaut hat. Dort erfasste ich mehrseitig mich selbst und in meinem Innersten, um eigentlich mich nie zu verlieren. Ich lebte in mir ruhig ein rein menschlich glückliches Leben, ob ich gleich wusste, dass es bald beendigt sei, denn ich arbeitete ja dortmals die euch wohl erinnerlichen Probearbeiten im Baufache und der Geometrie um mir, wer konnte sagen, wo eine Stelle und ein Unterkommen zu verschaffen, weil meine Tätigkeit in Bamberg nicht mehr beschäftigt wurde. Doch trübte dies weder die Ruhe noch die Freudigkeit meines Herzens. Wie ich mich dort für das praktische Leben fleißigst ausbildete, arbeitete ich auch mit Ernst an der Bildung meines Herzens und Geistes. Außerdem, dass ich arbeitete, außerdem, dass ich den befreundeten Wesen und der Natur lebte, las ich auch mehreres und hielt mir das, was mir besonders für mich wichtig war, durch Auszüge fest. So schrieb ich unter mehreren dort zwei Gedichte aus, ich habe sie euch auch wohl schon wie eigentlich alles dies schon abgerissen und teilweise mitgeteilt, welche mir gleichsam bleibend Votivtafeln und bleibend Orakelsprüche meines Lebens geworden sind, an deren Verstehen und Anwendung ich jetzt noch nach fast 30 Jahren bleibend arbeite, auch wegen dieser Klarwerdung des eigenen Lebens an fremden Gedanken und Wortfortsetzung des Baunacher Lebens, wie ich es oben zeigte. So lag dort, so muss dort mein Leben wie eine Blume, wie eine Lilie frei und offen und ruhig dargelegen haben. Warum, werdet ihr Hochgeliebten, Tören mit Recht mit mir hier fragen, warum mag nun aber die Fortentwicklung? Warum mögen nun aber die Früchte dieses und eines solchen Lebens nicht bei weitem ruhiger und vollkommener gewesen sein, als sie wirklich waren und gewesen sind? Darauf kann ich mir und euch nun nichts anders sagen, was aber gewiss wichtig genug für das Leben und die Erziehung ist, dass alle diese Richtungen einzeln, ich möchte sagen vereinzelt, in mir lagen, dass ihre harmonische gleichseitige und gleichzeitige Ausbildung in den so höchst seltenen glücklichen äußeren Verhältnissen lag, dass ich aber den innern lebendigen Zusammenhang, den Einigungspunkt und die Quelle aller jener Richtungen nicht einmal ahnete, noch weniger erkannte und pflegte, und es drängt sich mir hier die Wahrheit auf: Dem Menschen geht auch das Höchste und Beste und wenn er es schon im Leben besitzt, wieder verloren, wenn er nicht und sei es wenigstens nur in der Ahnung erkannt und so pflegt und beschützt, was er besitzt. Ich wenigstens habe dies oft und viel im Leben empfunden und darum achtete ich nun schon seit langem und achte jetzt noch Besitz ohne Erkenntnis und Kenntnis desselben als keinen Besitz. Der Besitz und das Besessenwerdende heiße auch, wie es heiße, und sei so materieller als geistiger Art. Hierdurch könnt ihr euch unzählige meiner Handlungen erklären. Ein anderes drängt sich mir noch auf und entgegen, was ich euch bitte besonders auch um meiner Klarwerdung, Entwicklung und Fortbildung, um meiner Selbsterziehung willen festzuhalten. Viele, sehr viele meiner Lebensmomente, besonders die wichtigeren und wichtigsten, gleichen sich oft nur gesteigert z.B. 4, 2x4, 3x4. Dies habe ich besonders in der letzten Zeit recht oft bemerkt, und es ist gut, wenn und wo man dies bemerkt, es festzuhalten, weil man aus diesem gleichsam schon nur in einer kleineren Sphäre oder untergeordneten Stufe schon dagewesenen Lebensbelehrung, Rat und Trost für das auf einer höherer Stufe gleichsam wieder erscheinende Leben ziehen kann. Ein eben solches gesteigert gleiches Verhältnis finde ich nun, indem ich dieses schreibe, zwischen dem eben geschilderten und meinem jetzigen Leben. Ein paar Andeutungen mögen deutlich machen, wie ich das meine. Dortmals schrieb ich bekanntlich mein Dienstgesuch in fast gleicher Jahreszeit wie jetzt, in welchem ich unter anderem sage: Mir wird nur möglich, den Menschen, was ich bin, vorzulegen und wenn es ihnen zusagt, zum Dienst anzubieten. Jetzt habe ich eine Erziehungsanzeige ausgehen lassen, die eigentlich auch nichts anders sagt. Dortmals lebte ich in einem ganz katholischen Staat, jetzt lebe ich in einem ganz katholischen Staate. Doch das Wichtigere: Dortmals wurde ich von katholischen Familien freundlich als verstände es sich von selbst aufgenommen, jetzt bin ich von katholischen Familien, Schwitzers in Luzern, ebenso freundlich aufgenommen. Jene besonders freundschaftliche Verknüpfung war doch durch den Spaziergang in die Natur und so durch Verknüpfung mit der Natur herbeigeführt. Auch diese Verknüpfung knüpft sich an die Natur und an Spaziergänge in die Natur, sei es nun auf den Saturn oder Mond oder manchen anderen in die Umgegend Frankfurts, wie ich euch früher schrieb. Allein das, was mir als das Wichtigste zuerst auffiel und mir eigentlich den Gedanken der Vergleichung gab: Dort wurde mir in einem katholischen Staat und in einer solchen Stadt nicht allein Zeit und Musse zur Begründung einer neuen bürgerlichen Existenz durch das Dienstgesuch nämlich, sondern vor allem Zeit und Musse zum sich selbst klären, zum sich selbst finden gegeben. So wird auch hier wieder in einem katholischen Staat und durch einen solchen Staat wie das erste so auch das zweite. Dortmals stand ich einem ähnlichen mitteilenden und fordernden Verhältnis zum Seel Bruder in Griesheim wie jetzt zu Kalhau. Dortmals schrieb ich sogar auch an Becker und nach Gotha wie jetzt auch. Dortmals lag die Wirkung des Dienstgesuches in der Hand des Schicksals, wie jetzt die der Anzeige. Dortmals reisete von Bamberg ein Freund von mir namens Kulisch nach Frankfurt am, durch welchen sich später mein ganzes Frankfurter Leben und Wirken anknüpfte, ich darf sagen begründete. So ist auch jetzt wieder Schnüder von hier nach Frankfurt gereist und er beabsichtigt natürlich in der Förderung unserer Anstalt auch meinen Lebenszweck. Dieser steht in Verbindung mit der Musterschule und dem V. Holzhausischen Hause, wie jener in Verbindung mit beiden trat und SW. Es sind Sonntag 19. Mal zwei gesteigert gleiche Verhältnisse. Was Sie sagen, ich weiß es nicht, sagt ihr mir es. Es ließe sich vielleicht Folgendes sagen, nur muss ich dann gleich sehr weit ausholen und tief greifen. Die katholische Religion oder vielmehr die katholische Ansicht der christlichen Religion in ihrem, ihr vielleicht selbst ganz unbekannten, innersten Wesen und in ihrer, ihr gewiss ganz unbekannten, reinsten innersten Bedeutung, erscheint mir als die Herzens- und Gemütsansicht der christlichen Religion. Ist darum, wie das Herz und Gemüt immer ist, gestaltend und darum Gestalt und Kunst liebend. Wegen dieses gestaltenden Prinzips kann man sie auch die Naturseite der christlichen Religion nennen, vielleicht deshalb auch ihr größerer Wechselverkehr mit der Natur durch Prozessionen und Bittgänge, ja ihre Bekämpfung der, ihr Krieg mit der Natur. Wegen dieses gestaltenden und der Gestalt bedürfenden Gemütscharakters ist und kann der Katholikismus auch die weibliche Seite der christlichen Religion genannt werden. Hierin mag auch wohl der innerste Grund liegen, warum die Katholiken die Maria göttlich verehren. Die Natur ist aber, wie auch die Sprache ganz richtig sagt, weiblichen Charakters, denn sie dient Gott wahrhaft durch Pflege, Bewahrung, Entwicklung und Gestaltung der Keime des Göttlichen. Wie das Weib den Keim des göttlich-menschlichen Geistes und Lebens in sich bewahrt, pflegt, entwickelt, gestaltet und ihm Dasein gibt, so sagt Maria auch wirklich: Ich bin des Herrn Magd. Darum kann man die Natur Maria in einem höheren Sinn als Sinnbild der Natur und ihre Verehrung als eine Verehrung der Natur und der Isis ansehen, und so kann man also noch von einer anderen Seite die katholische Religion als die Naturseite der christlichen Religion ansehen betrachten. Der Katholikismus scheint dies selbst zu fühlen, aber nicht zu durchleuchten, das versteht sich schon von sich selbst, eben weil er ist, was er ist, deswegen und wegen diesem sich selbst nicht verstehen klammert er sich durch hundert und tausend Hilfsmittelchen an den Himmel fest, was er, wenn er sich erfassend verstünde, gar nicht bräuchte, denn die Natur ruht ewig in Gottes Hand. Diese Gedanken, die ich hier andeute, sind mir etwa nicht erst seit meinem hiesigen Aufenthalte gekommen, sondern ich hege und bearbeite sie in mir wohl auch fast seit 30 Jahren. Doch zurück zur Hauptsache und warum ich diese Ausbeugung schon wieder machte. Natur, Katholikismus, Kunst, Herz und Gemüt und Weiblichkeit stehen mir in einer gewissen Ähnlichkeit und Gleichheit. Nun aber haben Natur und Weiblichkeit mein Leben von früher an in Schutz genommen, und so mag es sich vielleicht erklären lassen, auch wohl wirklich zusammenhängen, warum auch jetzt wieder mein Leben in einem katholischen Lande und durch dasselbe Schutz und Pflege, wenigstens die Musse bekommt einmal mein Leben wieder, und zwar von der Herzens- und Gemütsseite aus, wie ich es noch nie tat, zu betrachten. Dem allen sei nun aber wie es sei. Ich werde mich bemühen, in der mir jetzt gegebenen Musse mein Leben und in und mit und durch dieses alles Leben als Erscheinenden und Daseiendes, di als ein in der Erscheinung werdendes in seinem Innersten Keime und Quellpunkte aus zu erfassen, von wo aus es sich so gleichzeitig als gleichseitig und gleichkräftig gestaltend entwickelt. Und nun ganz zur abgebrochenen Geschichte zurück. In den letzten Monaten meines Aufenthaltes in Bamberg beschäftigte mich, wie ich mehrmals erwähnte, ein Dienstgesuch. Es trug reichlich die gehofften Früchte. Wird es jetzt auch die Erziehungsanzeige, mit welcher ich das Dienstgesuch zweimal gleichlaufend stellte? Mit dem 1. Januar 1804 früh, irre ich nicht, ging ich aus Bamberg und kehrte bis jetzt nie wieder dahin zurück. Zuerst auf die von Völderndorffschen Güter auf in der Oberpfalz an der böhmischen Grenze in Bayern, und sehr bald darauf im Februar schon über den Thüringer Wald, Griesheim, Leipzig, Berlin nach Großmilzow im Mecklenburg-Strelitzischen in die Dienste des Präsidenten von Dewitz als Privatsekretär. Ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt hiermit. Doch ehe wir zur Betrachtung und Vorführung des neuen großen Lebensabschnittes übergehen, lasst uns vorher noch ein wenig bei dem nicht minder wichtigen von 1801 bis 1804 stehen bleiben und einiges von demjenigen festhalten, was sich bei dem Rückblick auf selbigen zur Beachtung aufdrängt. Vor allem zuerst tritt die Bestätigung von dem entgegen, was ich oben, bei dem Beginn dieses Lebensabschnittes und ohne das Ende desselben, das soeben geschilderte Leben bestimmt und klar vor Augen zu haben, als Charakter desselben und als Ausdruck meines innersten Lebensbedürfnisses in und während demselben aussprach, nämlich das Suchen meiner selbst, das Streben nach Finden meiner selbst. Indem ich dies niederschreibe, tritt mir soeben wieder entgegen, dass es ewig merkwürdig bleibt, wie der Mensch sich eigentlich nur wahrhaft in und durch andere und, wie ich immer sage, entgegengesetzt gleiche Wesen findet, und dass die Bedingung dieses sich so gegenseitigen Selbstfindens die unbefangenste Offenheit und Wahrheit, das reinste, lebendigste Vertrauen und Zutrauen ist. Dies beides nur angedeutet zu haben, muss mir hier genügen, aber bestimmt aussprechen muss ich noch, wie das, was mein Leben am Anfang dieses Lebensabschnittes gesucht und bedurft hatte, ihm am Ende desselben geworden war, nämlich Finden, Haben, Besitzen seiner selbst. Ebenso mit welch einem großen Wagnis trat ich aus meiner doch in mancher Hinsicht sichern Stelle in Baunach heraus, aber welch ein großes fand ich aber auch. Welch ein großes wurde mir aber auch dadurch in und bei und durch Festhaltung des innern und innersten Lebens. Ein zweites, nicht minder merkwürdiges als das erste, tritt mir noch entgegen. Als ich nach dem in Berlin 1816 gefassten Entschluss, eine Erziehungsanstalt zu begründen, mich nach einem Lande und Orte umsah, trat mir von da an zum Öftern die Gegend von Bamberg wegen ihrer Fülle und Naturschönheit und Naturreichtums entgegen, doch konnte dieser Gedanke nie Wurzel fassen, weil der andere Gedanke, es ist ein ganz katholisches Land, ihn sogleich vernichtete und aufhob, weil Katholikismus als äußere Erscheinung meinem ganzen Wesen als ab- und zurückweisend und trennend immer entgegenstand. Wie diese innere Scheu und Abneigung gegen ein Leben und Wirken, d.h. ein erziehendes Leben und Wirken in einem katholischen Lande, nun die der ganz bestimmte Grund war, dass ich auf den Gedanken, meine Erziehungsanstalt im Bambergischen zu begründen, auch nicht leise in mir einging, so muss ich jetzt ohne alles mein Ahnen und Zutun und eigentliches Wollen in ein ganz und ich möchte sagen noch mehr katholisches Land geführt werden, sogar um meinem erziehenden Wirken noch ausgedehntere, vergrößerte und vollkommenere Ausbildung zu geben. Es ist für mich höchst merkwürdig, wie der Mensch so ganz gegen seine Neigung geführt wird und doch selbst und freitätig darein einstimmen, ja selbst dafür wirken muss. Doch gleich noch zwei Beispiele aus meinem Leben, die sich mir aufdrängen. Mit Langedal und Middendorf, vielleicht auch mit Barob, sprach ich ein oder einige Mal über ein Verlegen unserer Erziehungsanstalt nach der Schweiz oder der Begründung einer neuen durch mich daselbst. Sie alle drei, die genannten, besonders aber wohl Middendorf, mit welchem ich noch in einiges Einzelne einging, erinnern sich wohl, mit welcher höchsten Abneigung mich dieser Gedanke, bei der Eigensucht, Eigenliebe und dem brutalen Stolze der Schweizer erfüllte. Selbst Pestalozzi war davon gar nicht frei, und jetzt, wo eben kurz vorher noch ein echter Pestalozzianer, wie er sich nennt, der bekannte Negeli in Zürich auf eine niedrige und hämische Weise in einer in der Schweiz gehaltenen und jüngst gedruckten Rede gegen die deutschen Pädagogen und ihre Erziehungs- und Lehrweise im Vergleich mit der echt Pestalozzischen, wie er sie nennt, zu Felde zieht, ja über sie herfällt. Jetzt, wo ich dies schon in Frankfurt harrte und noch mehr auf meiner Reise hier, reise und komme ich hier in einem katholischen Teile der Schweiz in Opposition mit ihren Schlagschreib- und redefertigsten Pädagogen eine Erziehungsanstalt zu begründen. Man kann sich recht erwogen von diesem allen kaum die Möglichkeit denken, und doch ist es so, so wird der Mensch, so werde besonders ich ganz gegen meine Neigung geführt, und doch muss der Mensch sogar frei und selbsttätig in diese Führung und für sie eingreifen. So geht es ganz besonders mir, und dafür gleich noch ein Beispiel, um das Gesagte zu bestätigen. Langedal und Middendorf erinnern sich vielleicht noch, und schon von Berlin aus, wie mir immer etwas höchst Unangenehmes in dem Verhältnisse zu jüdischen Familien lag, und jetzt komme ich nach Frankfurt, und nicht etwa durch Schwarz, der mich darin ganz richtig fasste, sondern durch Schnüder, komme ich in das jüdische Haus Speyer, wo Schwarz Erzieher ist. Und das Haus hielt mich dann während der ganzen Zeit meines Aufenthalts in Frankfurt so fest, dass es mir oft lästig wurde, und der Grund, noch sehe ich von ihrer Seite keinen, von meiner Seite wohl den, gegen meine Neigung sein zu müssen. Ich möchte fast sagen, dass es mir hier in der Wirklichkeit und im Leben, wie dem Paulus in seiner Erscheinung geschah, ich leugne gar nicht, dass ich begierig bin, wo dies, und welch ein Ende es nimmt. Beschweren kann ich mich wenigstens einmal nicht, dass ich nicht, auch wenn es kein angenehmes sein sollte, nicht darauf vorbereitet worden wäre, doch ich kenne ja meinen Lebensspruch, auch der Klügste der Sterblichen geht der Zukunft mit verbundenen Augen entgegen, und doch kennt er sein Verhängnis nicht eher, bis es ihn ergreift, aber ein großes allgemeines Gesetz, welches sich mir daraus ausspricht, muss ich doch noch herausheben, es ist vielleicht das, was wir eben dadurch lernen sollen, es scheint in der geistigen, psychischen Welt, wie in der natürlichen und physischen Welt zu gehen, wie man von einem Gewitter sagt, dass es uns umso mehr nachziehe, je mehr man es fürchte, scheue, fliehe, so scheint es auch in der moralischen Welt zu sein, dass uns immer das, für was wir uns fürchten und was wir fliehen, auf dem Fuße verfolgt und wir doch am Ende ihm standhalten und es durch uns hindurchgehen lassen, oder wir durch es hindurchgehen müssen. Umgekehrt scheint es nun aber leider in gleichem Maße und auf gleiche Weise mit dem zu sein, was wir suchen, hoffen, begehren, wünschen, also noch ein Weg und Mittel zum sich selbst finden außer den oben angegebenen lieblichen, sich verleugnen nach beiden Seiten, nach der Seite des Fürchtens und Fliehens, wie der des Hoffens und Suchens. Darum sagt auch Tietke, so wahr als groß von ihm den wahren und großen, konnt er vor einem Erdgewitter beben, nichts fürchten und nichts achten konnt er, nur sein großes Ziel vermögt er zu erstreben, ein Weihaltar war sein erhabnes Leben, auf den herab die Flamme Gottes fuhr, Urania Vorges 468 bis 472. Doch nun endlich diesen Lebensabschnitt der Jahre 1801 bis und mit 1803, den letzten und wäre es möglich den schönsten und friedlichsten Scheidegruß, und so wieder zurück zur Fortsetzung der Geschichte meines Gemütslebens. In hoher Achtung nahm ich das liebe Verhältnis aus Bamberg mit mir und mit wirklicher Sorgfalt und Innigkeit nahm ich es mit mir in meine neue Lebenslage und pflegte es wirklich herzinnig. Die Natur, die ich in den allernächsten Umgebungen, da mein Blick nicht weit schweifte, schön fand und die mir in diesen Umgebungen bald lieb wurde, nahm mich auch hier sogleich wieder auf. Hatte ich doch spiegelnde Sehen, klar wie friedlich sprechende Augen, umgeben von seinem buschigen Gehügel wie das Auge von seinen redenden und bedeutungsvollen Augenbrauen, und so lebte ich in der Erinnerung mein gelebtes Leben hier fort, und ich würde es gewiss noch lange, wer weiß wie lange, fortgelebt haben, wenn nicht ich weiß jetzt selbst gar nicht mehr, wie der unselige Gedanke in mir entstanden oder geweckt worden wäre, man könnte an dieses Leben, welches ich nun lebte, für welches ich darum nicht einmal ein Beiwort noch weniger einen Namen hatte, weil ich das Leben selbst hatte, den Gedanken eines äußeren Lebensbandes anknüpfen, fühlend, dass ich dazu noch gar nichts sei und dass ich dafür noch eine große Lebensschule durchlaufen müsste. Erschrak ich so vor diesem Gedanken, dass das ganze schöne Leben und Verhältnis wie im Nu aus dem Dasein, aus dem vollen Dasein, ins leere Nicht-Dasein versank. Zwei Bilder, dies klar zu machen, stehen mir vor, wie man beim Schatzgraben sagt, der Schatz verschwende, wenn die Grabenden sprechen, da ist er so verschwand auch hier ein Lebens- und Seelenschatz bei einem äußerlichen Worte, sei es auch nur Gedanke gewesen, oder wie man von Mondsüchtigen, die an gefährlichen Stellen wandeln, sagt, dass sie fielen, eben wenn man ihnen zuruft, fallt nicht, so fiel mir auch hier ein schönes Leben von seiner lichten Höhe, oder wie man selbst Knaben und Kindern, wenn sie an gefährlichen Orten auf gefährlichen Höhen nicht zurufen soll, nehmt euch in Acht, weil eben dadurch die Gefahr sie erfasst, oder wie wenn man auf einen hohen schmalen Gegenstand geht, von denselben herab in die nächtliche Tiefe sinkt, wenn man einen sorglichen Seitenblick in die Tiefe, einen Blick von dem Wege, den Gegenstand in die Nacht und Tiefe, die uns umgibt, tut, so sank auch mit jenem Seitenblick in die Tiefe und Ferne das schöne Liebeverhältnis und Leben in Nacht, und nie seit jener Zeit, seit dem verflossenen 27 bis 28 Jahren, trat das leiseste davon je wieder in die Wirklichkeit. So hart lehrt das Leben, verstehen wir das Märchen nicht. Es kann wohl sein, dass der tiefe Eindruck jener sternenhellen Nacht mir selbst aber ganz unbewusst in diesem entscheidenden Augenblick noch mit einwirkte, wer kann es wissen, wenigstens ich nicht. So viel ist wahr, während der ganzen Zeit meines Bamberger Lebens und noch bis dahin und ferner führte ich den erwähnten Namenszug in der ausgesprochenen Bedeutung mit meinem Namen zugleich. Aber nie war mir dabei auch nur ein Schatten von Verschiedenheit oder Entgegensetzung in den Sinn gekommen, und ich würde ohne Zweifel jenen Namenszug, welchen ich aber auch bald darauf ablegte, noch lange geführt haben, wenn man es nicht, wie ich schon oben sagte, es als ein Zeichen eines geheimen Bundes oder Verbandes angesehen hätte, und diesen Gedanken konnte ich auch nicht ertragen, so dass ich sogleich ablegte, was dazu veranlasst hatte und ferner veranlassen konnte. So wie ich auch immer jeder Verbindung und also noch bei weitem mehr jeder sogenannten geheimen Verbindung ferngeblieben bin, hatte ich nun auch bisher nicht von einem Verbande, auch von dem innigsten nicht, eigentlich etwas gewusst, noch weniger als Bande gefühlt. So stand mein Leben doch nun wieder ganz frei ohne irgendeine persönliche Beziehung, und ich war nun in dem vollsten Sinne des Wortes mir nun wieder ganz gegeben. In diesem Zustande des sich selbst wiedergegebenseins musste, je vollendeter es war, und je mehr mich eine rege schaffende Natur umgab, musste mein Leben umso kräftiger und fester wieder etwas ergreifen, um es gleichsam zu sich selbst zu machen, oder daran festzuhalten und emporzusteigen, wie man es anschauen und aussprechen will, wenn auch durch meine Berufsgeschäfte darauf hingeführt. So ergriff ich, doch meinen innersten geistigen Forderungen angemessen, Mathematik, Physik und Baukunst, erstere beide als Hilfswissenschaften für die letztere, die ich nun als Berufsgeschäfte wählen wollte, da ich die Landwirtschaft als solche, weil sie mir mit zu äußerlichen Seiten entgegentrat, aufgegeben hatte. In dieser Zeit fielen besonders zwei Bücher in meine Hand, deren Inhalt mein Denken und Empfinden, mein ganzes Wesen in einen Zustand der Erregung und Spannung versetzten, den ich nicht lebendig, nicht feurig und geistig genug schildern kann. Es war, als habe ich nun erst mich in meiner eigentlich menschlichen Natur und als denkendes und empfindendes, als geistiges Wesen erkannt und gefunden. Ich fühlte, empfand und sah mich darum nur als Geist widerspiegelnd im Geist. Ich sah, empfand mich dortmals zuerst als geistig selbstständiges Ich und stand im Anblick desselben betroffen und erfreut, wie die Nymphe im Widerspiegel der klaren Quelle sich sieht. Diese Bücher waren pürsch'ge anthropologische Fragmente und novales Schriften, ganz vor allen letztere. In diesen und zwar ganz namentlich in abgebrochenen fragmentarischen Sätzen sah und empfand ich mein innerstes Empfinden und Denken ausgedrückt. Dies Buch ergriff mich, erregte mich so stark, dass ich es besonders in diesen Sätzen, nachdem ich es einmal durchlesen hatte, in vielen Jahren kaum wieder öffnen, noch weniger ganz durchlesen konnte, weil ich immer fürchtete, von dem in mir dadurch erregten Feuer verzehrt zu werden, denn ich hatte mir gegen das Ende dieses Jahres diese Bücher, die eigentlich in eine geschlossene Lesegesellschaft gehörten, weil ich nun gerade eben diese Exemplare besitzen wollte, zu verschaffen gewusst. Jetzt war ich erst geistig selbstständig und erst menschlich mündig geworden, jetzt erkannte ich erst, was ein Mensch ist und fühlte und erkannte, wusste mich selbst als Mensch. Eine neue Welt ging vor und um und mit und in mir auf, alles bekam eine erneute und höhere Bedeutung, wie es noch nie für mich gehabt hatte. Meine ganze Stimmung zeigen wenige Worte, die ich dortmals an den Bruder in Griesheim schrieb. Nur in der Vollendung liegt mein Ziel. Ich wusste nicht, was ich schrieb, nicht was ich geschrieben hatte. In jener Zeit war es, wo ich zuerst Herrn Pfeiffer, den Vater unserer beiden Brüder, kennenlernte und in ihm einen wackern Freund fand. Manchen Abend und fast manche Nacht musste sich dieser verwaltende Ökonom aus meinem Buch vorlesen lassen, damit auch sein Herz sich daran entzünde und er die hohen Freuden mit mir teile, die ich demselben verdankte. Von dieser Zeit an, wo dieses Öl in meinen Geist gegossen worden war, da war es natürlich, dass mich meine Sekretariatsstelle nicht länger mehr halten konnte. Baumeister wollte ich bleiben, das war mir recht, denn dann, war blieb, ich ja auch Mathematiker und Physiker. Nur kam es darauf an, wo und wie es auszuführen. Da dachte ich an Freund Kulisch in Frankfurt, bald war an ihn geschrieben und bald erhielt ich die Antwort, ich sollte nur kommen, ob er gleich jetzt in Krefeld im von der Leischenhause lebe. So komme er doch gegen Johannes 1805 nach Frankfurt, dann sollte ich da sein, wo wir schon das Weitere finden würden. Und im Februar bat ich um meine Entlassung, die ich natürlich leicht erhielt, um im Mai abzureisen und im Juni, um nichts zu versäumen, in Frankfurt zu sein. So lag hochmerkwürdigerweise mein Leben in Großmilzow, im Mecklenburgischen, schon ganz abgeschlossen und als abgemacht vor mir, ehe es eigentlich noch begonnen war, ehe ich nur eine Ahnung hiervon hatte. Denn wie hätte ich glauben oder gar begehren können, dass es mir noch mehr leisten würde und mögte, als es mir schon alles gegeben hatte, denn in jener Zeit hatte ich, außer meinem eigentlichen Ich, und einem zweiten, einen gleichgeborenen Freund, auch eigentlich erst Sprache, erst meine Sprache bekommen, denn jetzt erst in und mit dieser Zeit meine selbstständigen Gedanken, Natur und Lebensanschauungen an meine eigenen Worte und selbstständig empfundenen und gedachten Aussprüche, die ihr in Ausspruchs- und Sentenzenform geknüpft. So ging ich zum Beispiel in dem Frühfrühling dieses 1805er Jahres in dem Walde am Hinternsee spazieren. In demselben hatte sich in einer Vertiefung vom Tau und Regenwasser ein kleiner See gebildet, in demselben widerspiegelte sich durch die Gipfel, oder vielmehr mit den Gipfeln der Bäume, ein Weg, welcher hinter dem kleinen See verschlungen sich hinwand, so in gerader Linie wieder, dass ich leicht seine Richtung sehen konnte. Vor ihn nun hintretend und es sehend traten mir die Worte in den Mund, die ich mir sogar selbst aussprach, das Bild meines Lebensweges, verschlungen und verworren in der Wirklichkeit aber seiner Richtung und seinem Ziele nach klar und gerad in meinem Innern. So etwas geschah in dieser Zeit mir öfter und ich werde sogar wieder darauf zurückkommen müssen. Da fast alle jene Aussprüche sowie auch der eben erwähnte etwas Orakelähnliches haben, welches sich bis noch jetzt in seinen Wirkungen, Folgen, Erfüllungen und Bestätigungen durch mein ganzes Leben hindurchzieht. Noch eines muss ich, ehe ich den Vorhang von der größeren Lebensentwicklung ziehe, um das Geistes- und Gemütsleben meiner in jener Zeit in seiner ganzen Totalität zu erfassen, erwähnen. Oft und viel habe ich mich und immer sehr gern mit meiner Fastmutter beschäftigt. Mir ihr Leben und ihren Charakter und ihr Verhältnis zu mir, so viel oder so wenig ich davon vorgeführt und mir gegenwärtig und klar zu machen gesucht, aber in dem Monat Februar dieses in seiner Wichtigkeit, in der Wichtigkeit seiner Erscheinungen für mich gar nicht auszudenkenden 1805, Jahres war es besonders, wo ich mich an einem sternenhellen Spätabend wohl gar Nacht unter einer Weimutskiefer fiel und sehr zusammenhängend, besonders was den Charakter, die Eigenschaften und die Einwirkungen des Dahingedagewesenseins und Nichtmahrdaseins meiner Mutter auf die Entwicklung meines Lebens und meinen Lebensgang beschäftigte. Anderer natürlichen Zufälligkeiten gar nicht zu gedenken, fühlte ich mich dort und nach jener Zeit besonders sehr ruhig, und ich meine, dass von dort an mein Leben seine wahre Bedeutung wie seine Stetigkeit und Festigkeit bekommen habe, obgleich dort mein Sinn und meine Seele gar nicht daran dachte, sondern ich erst weit später darauf aufmerksam wurde, wo ich auch dessen wieder gedenken werde. So war nun die ganze Stimmung meines Innern und die Gesamtheit meiner Lebensverhältnisse als einmal im Monat März wohl, wenigstens, nach dem eben erwähnten Abend der Musiklehrer, welchen das V.D. Witzische Haus mit einem anderen adeligen Hause wochenweise abwechselnd gemeinschaftlich hatte, im Wechselgespräche am Abend vor einer seiner Wechselreisen, wie seit einiger Zeit im Hause dieser adeligen Familie und eigentlich aus Gefälligkeit gegen die gnädige Frau auf einige Zeit bis zum Eintritt einer Gouvernante ein Frauenzimmer lebe, welches sehr gut Klavier und Harfe spiele, sehr schön sänge und sich besonders durch ein hohes unbefangenes charakterfestes Betragen auszeichne. Zugleich sagte er mir, dass sie innerhalb 6 bis 8 Wochen wieder abreisen würde, weil sie verlobt sei und dann in Rostock, wo ihre Eltern wie ihr Verlobter lebe, ihre Hochzeit feiern würde. Das ganze entworfene Bild sowie der hohe, frische, freie, frohe Lebensmut sprach mich augenblicklich so an, dass die Frage wohl ganz natürlich war: Wie heißt sie? Auguste, sagte er. Nun gut, erwiderte ich. Wenn Sie morgen nach Hause kommen, grüßen Sie Augusten von Ihrem Namensbruder, denn auch ich heiße August, und von diesem Augenblick nannte und schrieb ich mich wirklich nur August, weil ich mehrseitig fühlte, es begänne für mich ein ganz neues, höheres Leben. So wollte ich auch nicht länger meinen alten Namen führen, an welchen sich so viel widrige Erinnerungen besonders meiner ersten Jugend, Ehren, anknüpften. Auch behielt ich diesen Namen wohl länger als ein Jahrzehnt bei, bis ich es durch meinen Beruf gut fand, meinen ganzen Namen wieder zu schreiben. Eine persönliche Bekanntschaft mit Augusten fand sich nun wie längst vorbereitet, spielend leicht. Das Gut, auf welchem Pfeiffer Inspektor war, gehörte dem Gemahl der gnädigen Frau, deren Töchterlein Auguste einige Zeit gouvernieren sollte. Auf dem Gute dieses Herrn V. Rieben, so hieß er, war zufällig unmittelbar darauf ein Fest. Man lud natürlich den Inspektor des anderen Gutes auch ein, und aus Gefälligkeit gegen diesen, weil man wusste, dass wir viel verkehrten, auch mich. So kam ich in das Haus des HVR und lernte Augusten persönlich kennen, nein, lernte sie nicht kennen, sondern erkannte gleichsam nur eine uralte Jugendgespielin und Seelenverwandte, wie ich sie auch recht bezeichnet hatte, eine Lebensschwester in ihr. Es war, als hätten wir uns je und immer gekannt, und war auch gar nicht, als hätten wir etwa nun einander lang nicht gesehen, nein, es war, als führe man einen Lebens- und Seelenverkehr fort, der schon lange bestanden. Auch in der übrigen Umgebung erschien es so, was vielleicht noch in der besonderen Achtung, die sie allgemein wegen ihrer hohen Lebensbeherrschung bei kindlich gemütvollen Sinn, allgemein genoss, seinen Grund haben kann. Von all den vielen mehr oder minder oder gleichjährigen Frauenzimmern war sie geliebt, alle dienten ihr gern, wie dies vielleicht bei jeder Braut, die bald junge Frau heißen wird, der Fall ist. Genug dies alles hob noch mich, wie es überhaupt das ganze Verhältnis hob, und so wurde eigentlich diesen meinem Lebens- und Entwicklungsabschnitt die schönste, lieblichste, immer duftende wie immer grünende Krone der Vollendung aufgesetzt. Wenn ich jetzt nach den Ursachen jener hohen Lebensfreiheit, Lebensfrische und Lebenskraftmut, in der ich mich dort bewegte, frage, so finde ich besonders in Beziehung auf erste und den letztern folgende Antwort: Schon als ich mich als beginnender Jüngling der Landwirtschaft bestimmte, hatte mein Blick auf Mecklenburg, von dem ich dort oft und viel harrte, wie auf den hesperischen Gärten geruht, vielleicht weil man dort viel rossig, doch nicht bald die großen Güter durch und umfuhr. Wenigstens ist das gewiss, dass ich immer mit einem gewissen Verlangen nach Mecklenburg schaute und dass ich, als mich wirklich die Wendung des Lebensweges dahin führte, ich mit einer gewissen Erwartung dort eintrat, als müsse mir etwas mir Wichtiges dort gereicht werden. Es ist mir gar nicht unwahrscheinlich, dass ich in dieser Begebenheit eine Erfüllung meines ganz frühen Sehnens sahe und sie darum, als gleichsam mir gehörig und längst zugedacht, umso mutiger ergriff und festhielt. vielleicht auch das sichere Wissen des bestimmten Umfangs und der Grenze dieses Lebens- und Seelenverkehrs, doch konnte dieses Bewusstsein weder Begierde noch Hast nach Erfassung in den Lebensverkehr bringen, vielmehr floss das Leben so ruhig, als sei gar kein Ende desselben. Was aber die große Freiheit und Freudigkeit des Lebensverkehrs betrifft, so deute ich mir diese dadurch, dass ich durch das bestimmte und allgemeine Wissen ihres abgeschlossenen Lebensverhältnisses, das Bewusstsein in mir trug, dass keine äußerlich persönliche Beziehung in das Verhältnis gelegt und es so ebenso wenig, und ich in meinen Äußerungen missverstanden, wie missgedeutet zu werden, denn ich achtete ihr Verhältnis, wie ich sie um dieses Verhältnisses willen, wenn es möglich gewesen wäre, nur noch höher geachtet haben würde. Die nun nur noch wenigen Wochen ihres Aufenthaltes an diesem Orte, war eine fast stets festliche Zeit, indem sie, wie ich sagte, von den Beamtenfamilien der Umgegend geachtet und von den Töchtern in denselben viel geliebt wurde. So wurde ihr im Laufe dieser wenigen Wochen bald da bald dort eine Art Abschiedsfest gegeben, woran mich meine ohnehinige Bekanntschaft in diesen Familien leicht zu Teilnehmern machte. So waren denn diese Wochen selbst bald, sehr bald und schnell verflossen, und am Abend nach einem solchen Feste, dem letzten, was ihr gegeben wurde, trennte ein Schritt vom Tritt der Haustreppe in den Tritt des Kutschwagens sie für immer von mir. Erst in den nächsten Tagen darauf empfand ich tief und immer tiefer, was ich besessen hatte, was sie mir gewesen war, was ich verloren hatte. War vorher nie der Gedanke der Liebe gekommen, noch weniger das Wort derselben gebraucht worden. Indem der Reichtum der Mitteilungen fast nur die gegenseitigen inneren Lebensentwicklungen und Lebenstöne betraf, da glaubte ich es ihr, ehe wir uns beide für immer von diesem Orte, sie nach Norden und ich nach Westen, trennen und so äußerlich für immer trennten, ihr schriftlich aussprechen zu dürfen, was ich empfand und wie ich es empfand, und wie das, was ich empfand, eines sei mit dem Höchsten und Besten, was in mir und was in jedem Menschen lebe. Leben Sie wohl, wir sehen uns gewiss wieder, war die schriftliche Antwort, doch, was ja auch gar nicht anders möglich war, ein persönliches Wiedersehen, wie auch nur ein leiser Lebensverkehr, ist nie wieder eingetreten. Jetzt sind es seit jener Zeit über 26 Jahre verflossen. Wer weiß, ob jetzt noch die gleiche Erde uns beide trägt. Bei meiner ganzen inneren Stimmung und Lebensansicht konnte diese Trennung mein inneres Leben ebenso wenig trüben als schwächen, vielmehr stärkte, befestigte, erhöhte es sich von nun an. Auch der Tag meiner Abreise aus von Milzow und aus Mecklenburg war nun gekommen. Wie mein bisheriges letzteres Leben aus vielen Festtagen bestanden hatte, so waren es auch die Tage meiner Abreise aus Mecklenburg. Von einem Freunde reisete ich in einer Kreislinie zu einem anderen oder wurde vielmehr von dem einen meiner Freunde dem anderen zugeführt, bis ich zuletzt bei einem mir ganz besonders lieben Freunde, einem gewissen Meier aus Berlin, welcher Inspektor auf einem der VD Witzschen Güter in der Uckermark anlangte, um mehrere Tage bis zum Antritt der eigentlichen Reise hier noch zu verweilen, wie mir mein gewählter Beruf als Baumeister immer lieber und ich in der Festhaltung desselben immer gewisser in dieser Zeit geworden war, so hatte ich mich auch nur als Architekt von meinen Freunden getrennt und hatte als solcher ihre Reise- und Abschiedswünsche empfangen. Ich hebe diese feste entschiedene Wahl meines künftigen Lebensberufes mit Vorbedacht in solcher Bestimmtheit hier hervor, wegen der hier erfolgenden neuen Entwicklung in meinem Innersten. Krumbeck, so hieß das gedachte Gut, auf welchem ich jetzt wieder einige Tage lebte, lag in einer zwar ganz flachen ebenen Gegend, aber für mich durch seine Baumpflanzungen und Anlagen außerordentlich schön. Waldungen, Matten und Wiesen, Gänge und Baumgruppen, Gebüsch und Wasser machten in ihrem Wechsel für mich das Ganze sehr reizend, wozu meine Stimmung und anderes wohl nicht wenig beitrug. Ich führte vor allem ein vollendet in mir geeintes, so lebendiges, reges als friedliches, freudiges Leben, eigentlich jetzt vollkommen befriedigtes, nichts suchendes und nichts erwartendes Leben, denn fast jeder Augenblick in diesem Naturleben, denn ich lebte natürlich wieder viel in und mit derselben, gab mir mehr als ich bedurfte. Himmel und Erde floss mir in dieser glücklichen Zeit grenzenlos zusammen und aus der Natur strahlte mir wie aus einem klaren See verschönt mein eigenes Leben zurück. Deshalb sprach es auch in mir, als ich mich einmal an einem schönen Abend an einen duftigen Hügel und durch diesen innig an die Natur geschmiegt hatte und so die ganze Umgegend verschönt vor mir lag, je inniger wir uns an die Natur anschließen, desto schöner gibt sie uns alles wieder, so war ich, so mein Leben, meine Stimmung, als mein Freund am Tage vor meiner gänzlichen Abreise mich bat, mich in sein Stammbuch zu schreiben. Dies war mir immer die unliebste aller Anforderungen, Fremdes schrieb ich nicht gern. Eigenes hatte ich wenig oder gar nicht, Um aber doch hier der Forderung des Freundes und mir zu genügen, ging ich in die Anlagen, und bald standen die Worte in meiner Seele und vor mir auf dem Papier: Dir gebe der Himmel ein liebendes Weib, usw. Mich aber treibe mein Schicksal rastlos umher, und nur so viel Zeit gönne es mir immer, meinen Standpunkt zu mir Doppelpunkt mich selbst und zu der Welt zu erfassen. Du gib den Menschen Brot, mein Streben sei die Menschen ihnen Doppelpunkt sich selbst zu geben. Ich erinnere mich ganz klar und bestimmt, dass ich nach Niederschreibung des ersten Satzes eine gewisse Zeit innehielt und mich gleichsam in mir fragte, aber zu welchem Zwecke, und ich dann den zweiten Satz, du gib usw. erst niederschrieb. So hatte ich in diesem Augenblick meinen ganzen künftigen Beruf, ja mein ganzes künftiges Lebensschicksal ausgesprochen, ohne dass ich es wollte, ohne dass ich es ahnete. Ja, ohne dass ich es jetzt und noch lange nicht wusste, als dieser Ausspruch dadurch, dass ich Erzieher und Schulmeister geworden war, schon zum Teil sich erfüllt hatte, und ob wir, mein Freund und ich, selbst über das Lutherische ihnen, statt sich sprachen, über den Zusammenhang dieses Ausspruchs mit meinem gewählten Lebensberuf nachzudenken, ja nur eine Verschiedenheit zwischen demselben, zwischen beiden zu finden, kam mir dort und noch lange nicht in den Sinn. Der Tag, an welchem ich jenes schrieb, war der für mich darum ewig denkwürdige Tag, der 5. Mai 1805, und nun reisete ich schnell, als sei alles von mir und an mir geschehen, was in Mecklenburg mir bestimmt war, über Prenzlau, Berlin, Dessau und SW nach Griesheim. In Dessau hielt ich erst wieder und begrüßte gleichsam von Neuem den lieblichen Frühling in seinen blühenden und duftenden, schneeigen und schneienden Kirschbäumen. Bei meinem Bruder wohl gegen die Mitte Mai in Griesheim angekommen, erhielt mein Leben besonders durch diesen noch viel an innerer Bestätigung und äußerer Festigkeit, obgleich noch immer von gar nichts anderem in Beziehung auf meinen Beruf als von einem Baumeister gesprochen wurde. Mein Bruder sprach mir unter anderem bestimmt aus, wie er in seinen Jünglingsjahren ein ganz gleiches Streben in sich gefühlt hätte, wie ihm aber früh Fesseln angelegt worden seien und er also wohl zur Durchführung seines Strebens zu schwach gewesen sein würde, wie er aber dennoch, wäre er nicht verheiratet und Familienvater, gleich jetzt noch mit mir reisen würde, dass ich aber nur in meinem Streben und Wollen fest und durch Hindernisse den Mut, es auszuführen, nicht verlieren sollte. So kamen auch hier bald die Tage meiner Weitreise nach Frankfurt und ohne Zweifel anfangs Juni meine Abreise von Griesheim, gleichsam um mir seine Worte und Ermahnung handgreiflich und sinnbildlich in die Hand zu geben, schnitt er mir am Morgen meiner Abreise einen jungen Eichenstamm, der im Hofe lag, zu einem Stock, und mit diesem wanderte ich zunächst nach Gotha und von da zur Wartburg, um doch auch, wie es hergebracht war, Luthers Exil und Asyl und das Denkmal seines Kampfes gegen den leibhaftigen Teufel zu sehen. Eine innere Veranlassung zu meiner Wanderung nach der Wartburg kannte ich noch nicht, noch weniger gab ich mir also davon Rechenschaft. Die historische Bedeutung Luthers und seines Erscheinens war mir nur noch wenig zu einer bewussten Einsicht gekommen. In dieser Unbewusstheit verließ ich das Heiligtum der Wartburg und ihre Herrlichkeiten. Als ich den letzten Schritt nun aus den Ringmauern der Burg und den ersten auf den Fußpfad getan hatte, auf welchem, wie man sagt, Luther oft seine Spaziergänge in das Tal hinter der Burg gemacht habe, fiel es mir doch gleichsam schwer aufs Herz, nicht eigentlich recht lebendig empfunden zu haben, wo ich sei, und sogleich traten die Worte vor meine Seele: Lass mich küssen die Erde, wo du edler gewandelt, entbrannt vom heilige Feuer sein für das Gute und Wahre. Manches blieb zwar kräftigen Menschen wie du auszurotten noch übrig. War es mit einmal denn möglich, alles das Böse zu tilgen, was Papismus und Pfafftum verbreitet mit hämischem Sinn? So wenig ich nun diese Worte in irgendeiner anderen Beziehung aussprach als Luthers hier auf meine Weise seiner würdig zu denken, so erinnere ich mich doch sehr bestimmt, dass ich bei den Worten, manches blieb zwar auszurotten noch übrig, lebhaft empfand, auch mir sei davon noch mein bescheiden Teil, wie überhaupt einen jeden übrig. Doch kam mir dort noch nicht auch nur leise ahnungsweise in den Sinn, dass auch ich es erziehend, lehrend und ringend und kämpfend tun würde, aber das innige und reiche Gemeinleben mit ihr, von welcher ich mich nun mit jedem Schritte äußerlich immer mehr trennte, lag in seiner ganzen Fülle und Lebendigkeit in mir, dass ich es sich abspiegelnd auch außer mir leicht erblickte. So trat ich von diesem Leben immer begleitet in den schönen Grund Wilhelmsthal, wo aus einer klaren Wasserleitung in einer üppig grünenden Wiese, wodurch mein Pfad mich führte, und links desselben in dicht geschlossener Maße längs desselben eine Unzahl der schönsten Ehrenpreis mir entgegenprangten, Dort war es zuerst, wo aus jeder dieser Blumen gleichsam ein Auge von ihr entgegenstrahlte und wo ich diesen Blumen in dieser Beziehung sie dankbar mit den Wassern des klaren Quelles betauend den Namen der Liebe preisgab, welche wie diese Blumen, immer blühend, sich immer verjüngt, weshalb ich auch später der Blume zweiten Namen so wahr als passend fand. So kam ich geleitet und begleitet nach Hanau und trat bald aus der Stadt in die Allee, durch welche man noch Stunden vor Frankfurt schon den gewaltigen Turm seines alten Doms vor sich prangen sieht. Es regnete leis, Regen ist seit langem, ich weiß gar nicht wie und wodurch in mir veranlasst ein Zeichen des Segens. Darum habe ich es sehr gern, wenn bei den Beginnen neuer Unternehmungen und Lebensabschnitte von mir es leicht regnet. Nebelt oder auch nur bedeckter Himmel ist Doppelpunkt, so nebelte es zum Beispiel stark, als ich mit dem Vorsatz einer Erzangst zu begründen durch das Kalhauer Tal und nach Griesheim ging, wie ich nun natürlich in einer sehr ernsten und fast gespannten Stimmung den Dom von Frankfurt und besonders die Stadt vor mir liegen sah, in welcher ja alle dunkeln und heitern Lose, das Los der Vernichtung wie das Los der Erhaltung unentwickelt lagen, da war dieser leise Regen schon für mich eine im hohen Grade ermutigende Erscheinung und festen Schrittes, nicht zögernd und nicht eilend wanderte ich zur Stadt, und durch ein langes finsteres, oft ganz in Nacht sich verlierendes, sich windendes Tor, es war das alte sonstige Friedberger Tor, in die Stadt hinein. Wie sehr nun der Regen außer der Stadt mir lieb gewesen war, so sehr trieb er mich nun in der Stadt meine mir schon durch meinen Freund K. angezeigte künftige Wohnung aufzusuchen, und so wendete ich mich, um nicht etwa unnötig zu weit zu gehen, gleich in der ersten Straße an ein mir begegnetes Frauenzimmer mit der Frage, nach welcher Richtung der Stadt die sei, welche ich ihr nannte, gerad in der Richtung hin, nach welcher sie gehe, komma doch ziemlich weit von hier, antwortete sie, ich mögte ihr nur folgen, sie wolle mir Straße und Haus zeigen. Es war ein junges Bürgermädchen mittleren Standes, nett gekleidet, da wir in der ihr genannten Straße waren. Und sie mir das gesuchte Haus zeigte und nun ihren Weg weitergehen wollte, bat ich sie, mir zum schönen Willkommen in der Stadt und zur lieben Erinnerung ihrer freundlichen Begleitung mir die eben aufbrechen wollende Rosenknospe zu schenken, die sie in der Hand trug. Sie tat es, und wie ich im Leben immer gern alles, was mir äußerlich begegnete, innere höhere sinnbildliche Bedeutung gab, so schrieb ich an meinen Bruder nach Griesheim, dem ich gern alle diese das Leben mir verschönenden Lebensspiele mitteilte, in meinem nächsten Brief, es werde mir gewiss in Frankfurt gut gehen, ich werde darin gewiss mein Lebensziel erreichen, denn die Stadt habe mich durch eine Rose willkommen geheißen. Es war eine Äußerung der Lust und des Scherzes, und doch um der Geschichte hierin vorzugreifen, wurde ich wenige Monate darauf im recht eigentlichen Sinn von der Stadt an der Musterschule als Lehrer angestellt. Denn oft ein tiefer Sinn liegt in der Seele Spiel, von nun an muss ich mich noch bei weitem zusammengedrängter als bisher fassen, wo ich oft doch schon vieles nicht gleich nachweislich in meine Lebensfortentwicklung und Ausbildung des Herzens und Gemüts eingreifendes Abschnitt, denn wollte ich auch nur so mit Mittelgliedern die Entwicklungsgeschichte meines Herzens und Gemütes fortführen, so müsste ich ein schon bogenreiches Buch schreiben, um doch nur noch im Wesentlichen diese schicksalsvollen Lebensjahre meines Aufenthaltes in Frankfurt in den sich Schlag auf Schlag in denselben drängenden, mein Leben nach jeder Seite hin auf das allgewaltigste ergreifenden, innern und äußern Entwicklungen zu erfassen. Da ich bei der Witwe, an die ich adressiert war, und in dem Hause derselben keine Wohnung mehr frei fand, so erhielt ich Stube und Kammer in dem gerad gegenüber oder vielmehr nebenanstehenden, nur durch eine kleine Zwischenstraße getrennten Eckhause, ihrer verheirateten Tochter, einer Bäckerfrau. Ihre zweite Tochter war jetzt noch unverheiratet und lebte noch bei ihr. Mein Freund Kulisch traf ungefähr um die bestimmte Zeit ein, er tat alles, was ein Freund in seiner Lage nur tun kann, um meiner fernen innern und äußern Lebensentwicklung, der Entwicklung des Herzens und Gemütes wie besonders des Geistes, des Wissens und Könnens gesicherten Boden angemessenen Raum und die ihr notwendig gehörige Zeit zu verschaffen. Wie ich mein Leben nach jeder Seite hin, wie es sich bisher in mir gestaltet hatte, ganz festhielt rand, doch hatte ich mir einige Mal in dieser Zeit gleichsam im Gemüte vorbereitend und hinleitend auf die nun bald folgende Lebensentwicklung in mir die bestimmte Frage aufgeworfen, wie ich doch eigentlich als Baumeister die bestimmten und höheren menschheitlichen Pflichten der geistigen Fortbildung und Fortentwicklung erfüllen konnte, und ich hatte mir darauf auch ziemlich befriedigend geantwortet, indem ich dabei an Monumente, Ehrenbauten, bequeme Häuser dachte pp., er auch gegen meinen Plan und gewählten Beruf gar nichts einwandte, so war er außerdem, dass er mir die dazu zu einem architektischen Wirken nötigen Bekanntschaften machte, besonders darauf bedacht, mir bis zu einer in demselben gesicherten Wirksamkeit durch Stunden geben und Unterrichtsstunden meinen Lebensunterhalt zu sichern, da er, wie ich vermuten muss, längst nicht mehr mit mir auf dieser Erde nach einem gleichen Ziele wandert, vielmehr strebt Sore sanft seine Asche und Segen seinem Andenken, denn er handelte, ob wir gleich beide nicht so eigentlich durch Gemüts- und Herzensbande verbunden waren, als charakterfester männlicher Freund an mir. Dieser sein Charakter liegt in seinen Worten, die er mir früher schon ins Stammbuch schrieb und welchen dieser noch übrige Raum hier gewidmet sein soll. Verhältnis, sagt die Welt, macht stets den Mann, doch wie wer dies nur von sich sagen kann, er schwingt sich nie zu dem erhabenen Ziel, des sich die Edeln nur erfreuen, das, was man werden will, aus eigener Kraft zu sein. Doppelpunkt handle, harre, hoffe. Es war eines Abends Ende Juni oder Anfang Juli jenes lebenswichtigen 1805er Jahres, als mich mein FRD, Kulisch, um mir in der oben angegebenen Absicht wegen Unterrichtsstunden zu Herrn Gruner, dortmals Oberlehrer an der Musterschule zu Frankfurt am brachte. Kaum Minuten waren verflossen, als im Fortlauf eines regen lebendigen Gespräches Kulisch seinem Freunde, Gr., seinen Wunsch in Beziehung auf mich rücksichtlich einstweiligen Unterhalt verschaffender Unterrichtsstunden ausgesprochen hatte, als Gruner sagte, was der Fröbel-Schulmeister müssen Sie werden, und sich zu dem jüngsten seiner anwesenden Mitlehrer Nanny wandte, nicht wahr, Nanny, Fröbel muss bei uns bleiben. Wie könnte ich noch wissen, was ich darauf erwiderte, die Knospeblume meines Lebens war mit einem Male durch den Lichtblick eines Mannes und durch den Geistes- und Sonnenstrahl seines Wortes geöffnet und erschlossen worden. Denn nun war auch die Frage gelöst und die Sorge gehoben, die ich noch kurz vorher gehegt hatte, wie ich durch meinen gewählten Lebensberuf auch meine höheren und höchsten menschheitlichen Pflichten erfüllen könne. So war ich nun erwählter und bald wirklicher tätiger Lehrer an der Musterschule in FRKF, und hatte sich mein Leben bisher schon ruhig und freudig entwickelt, so entfaltete es sich nun nur noch ruhiger und freudiger. Kulisch hatte früher im V-Holzhause in Schenhause Unterricht gegeben. Er achtete dies Haus wie ganz besonders auch die Frau vom Hause ihres mütterlichen und wissenschaftlichen Strebens sehr und wollte als sehr sorgsamer Freund mich auch in dieses Haus und bei dieser Frau einführen. Doch da sie eben im Bade Ems war, so konnte dies erst später durch einen Brief geschehen, welchen er mir an sie zurückließ. Jetzt sehe ich erst ein, wie merkwürdig vorteilhaft dies gewesen sein mag. Denn wäre sie hier gewesen, so wäre ich gewiss früher bei ihr als bei Gruner eingeführt worden. So trat ich nun aber doppelt selbstständig auf einmal persönlich allein, und dann schon als erwählter Lehrer an der Musterschule und gleichsam als beglaubigter Erzieher, indem die Musterschule eine so hochgeschätzte Lehranstalt, als Herr Gruner ein ganz besonders hochgeachteter Pädagog war. Wie gesagt, dies gleichsam vorbereitende Zusammentreffen der Umstände fällt mir jetzt erst nach mehr als 26 Jahren auf. So kann man ein Leben und dessen Verhältnisse, um sich den innern bedingenden Zusammenhang derselben klar zu machen, nicht lang und nicht genug betrachten. Nun ist mir mit einem Male auch sehr leicht erklärlich, was mir bisher immer noch so auffallend als dort ganz unerwartet erschien, wie sie mir, die FRVH, nämlich gleich in der ersten Viertelstunde des Zusammenseins ihre Knaben vorführen und an mich über deren Erziehung, Führung und Unterricht Fragen tun konnte, welche sie auf das Bestimmteste und so, dass man sie sogleich danach behandeln könnte, beantwortet wissen wollte. Ich habe schon mehrmals gesagt, wie so höchst unerwartet mir diese Fragen kamen, an die ich in den kaum Tage alten Erzieherberuf noch gar nicht gedacht, noch weniger sie mir beantwortet hatte. Ich habe auch gesagt, wie ich die an mich gestellte Aufgaben stehenden Fußes lösete. Ich ließ mir nämlich möglichst die Charaktere und Erscheinungen der Knaben vorführen. Hier fand ich bald missverstandene und so missgeleitete Knabennatur und Knabenleben. Da ward es mir denn leicht, Rat zu geben, denn ich griff nur in die Erfahrungen meines eigenen Lebens. Genug, was ich sagte, wurde so wahr als genügend und anwendbar, wie es aus dem Leben gegriffen, so dem Leben zusagend gefunden, dass ich auch hier, entweder schon bei diesem ersten Besuche, doch ganz gewiss bei dem zweiten zum Lehrer dieser Knaben ernannt wurde, die mir hier von einer so gebildeten als lebenserfahrenen Frau und Mutter werdende Achtung meiner Lebenserfahrung und meines Lebens, musste, bei dem sich an den täglich zweistündigen morgen- und abendlichen Unterricht ihrer Söhne, anknüpfenden geistigen Wechselverkehr, und dem bei ihrem, dem meinen Verwandten, wissenschaftlichen Streben und Bedürfnis, musste natürlich mein Leben ganz ungemein erhöhen, wie besonders auch mein Leben in all seinen geistigen Beziehungen, Bedürfnissen und Forderungen an das ihrige knüpfen und dies umso mehr, als ich mir auch die angestrengteste Mühe gab, ihren Forderungen als Lehrer, ja auch wohl schon als Erzieher ihrer Söhne zum Beispiel durch Spaziergänge mit denselben zu genügen, und noch umso mehr, als dies Haus für mich der ganz einzige Punkt eines geselligen Lebensverkehrs in Frankfurt war, weil mit Herrn G.R. bei unserem Zusammenkommen nun schon innere Berufsgeschäfte abgehandelt wurden. Auf der anderen Seite hatte sich durch das Haus, in dem ich wohnte und fast in demselben, ohne dass ich es wusste und ahnete, ein persönliches Verhältnis, das in seinen Folgen mein Gemüt so stark in Anspruch nahm, dass ich es wohl erwähnen muss, obgleich ich bei demselben der wahrhaft leidende Teil war. Doch nein, da dies Verhältnis nicht von meinem Herzen und Gemüt ausging, und es eigentlich auf die Bildung meines Herzens und Gemütes auch gar nicht weiter fortentwickelnd einwirkte und ich dabei nur rein leidend war, so mag und möge es ruhen, Pestalozzi, das war dortmals das Feldgeschrei, das Standes- und Erkennungszeichen aller echten Pädagogen und der Name und die Farbe aller Schulen, die tüchtig sein und Tüchtiges liefern wollten. Ein Mitgenosse solcher Pädagogen und ein Lehrer an einer solchen Schule war ich ja nun, hatte ich auch noch rein gar keine Erziehungsschrift in meinem ganzen Leben gelesen, so musste ich doch wenigstens etwas von Pestalozzi lesen, dessen Name ich im strengen Sinn eigentlich jetzt erst, obgleich früher schon einmal an mir vorbeihallend, mit bestimmten Charakter nennen hörte. Es schien vors Erste gleich, was ich lese, so fiel mir zuerst eine Anzeige von seinem Wirken und Andeutungen aus seinem Leben in dem Intelligenzblatte einer der Literaturzeitungen in die Hand. Hier las ich unter anderem, Pestalozzi habe immer gewünscht, in einem verborgenen Winkel nur der Erziehung und dem Unterricht armer Knaben zu leben, und noch sei dies sein höchster Lebenswunsch. Das Lesen dieser Worte und dieses Wunsches machte einen mir jetzt eigentlich noch unerklärlichen so starken Eindruck auf mich, da ich ja eigentlich noch gar nicht in dem Schulwesen lebte, eigentlich noch gar nicht mit demselben bekannt war, dass ich stehenden Fußes den Entschluss fasste, gleich in den nächsten Tagen zu Pestalozzi zu reisen, denn einen solchen Mann musste ich kennenlernen, so groß und mehr noch als dies trat er mir entgegen. Wegen der Mittel zur Reise war nicht lang in mir weder Rat noch Zweifel, obgleich ich sie nicht besaß. Es dünkte mich genug, meine Absicht nur der FRVH auszusprechen, um auch in dem Besitz der Mittel zu sein. Ich tat es und nur die Frage entgegnete mir, wann wollen Sie reisen, und abends vor dem festgesetzten Tag wurde mir das Reisegeld auf das Zimmer gesandt. Die Reise und was sie mir geistig gab, gehört zu erwähnen nicht weiter hier, wie ich ja nicht eigentlich eine Geschichte meiner geistigen und wissenschaftlichen Ausbildung hier schreiben will, nur das gehört hier auszusprechen, dass ich mich verpflichtet hier von allem, was auf dieser Reise in mir vorging, wie sie auf mich einwirkte und was sie mir gab, der FRVH Rechenschaft wie ein Sohn Rechenschaft zu geben. Dies tat ich aber schon auf meiner Hinreise und wiederholt während meines zwar sehr kurzen Aufenthaltes in Yverdon, und so wurde, ohne dass ich es merkte, ein noch innigerer und geistiger Lebensverkehr geknüpft, an welches sich von meiner Seite noch das warme Gefühl der Dankbarkeit schloss, diese vielen und herrlichen Geistesgaben, welche mir diese Reise gereicht hatte, ihrer pflegend mein Leben aufnehmenden Güte zu verdanken. In dieser kindlichen und ganz hingebend vertrauenden Sohnesansicht meines Verhältnisses lebte dies mein Leben zunächst fort bis zum FBR 1806, wo ich ihr bei Veranlassung ihres Geburtstages diese meine Lebensansicht und in diesem Sinne schrieb: Seit meiner Rückkehr aus der Schweiz 21 September 1805 hatte ich meine Wohnung in der Musterschule bezogen, die ihre Güte und Teilnahme verschönt hatte, und seit jener Zeit ging auch der jüngste ihrer Söhne Adolf in die Musterschule, da aber der Weg aus und wieder in die Schule mittags für den kleinen Knaben zu weit war, so blieb er während des Mittags mein Gast. Dies alles knüpfte meinen Lebensverband, welchen ich, wie ich schon aussprach, keineswegs nur äußerlich, sondern als den natürlichst innigsten ansah, immer näher und enger. In dieser Zeit hatte ich nun manches über Erziehung gelesen, unter anderem I.M. Arndts Fragmente der Menschenerziehung. Dieses Buch sagte mir auf das Höchste zu, und was ich Gutes und Vortreffliches von Erziehung empfunden, über sie gedacht und von ihr erkannt hatte ich mir aus diesem Buche gelesen, so dass ich, als ich es bei der vorhin gedachten Veranlassung ihr überschickte, davon und darüber aussprach, dass es mir Bibel über Erziehung sei und mir dabei und darin Zweck sei, Menschen zu bilden, die mit ihren Füßen in die Erde gewurzelt seien und mit ihren Häuptern in den Himmel hineinschauten. So gewaltig waren dort alle Erregungen und Bewegungen, alle Gefühle meines Herzens und Vorstellungen meines Geistes. Meine dortmalige Stimmung und Stellung schildert vielleicht am besten eine Äußerung von H.E. Oberlehrer Gruner, als einmal die FRVH mit ihren Kindern und Herrn G.R. und ich einen gemeinsamen Spaziergang machten und ich vom Gegenstande des Gespräches sehr erregt und da wir auf sehr ebenem Wege gingen, mit dem Gesichte gegen sie gekehrt, also rückwärts vor ihnen herging, sehen Sie G.N. F.R. den leibhaftigen Torquato von Goethe Semikolon. Ich kannte nur wenig von Goethe, nur den Wilhelm Meister, und noch weniger den Torquato Tasso, dass ich ganz unbefangen die FRVH fragte, was ein Buch dies sei. Kennen Sie es nicht? Nun gut, so werde ich es Ihnen zu lesen geben, sagte sie lächelnd. So lernte ich erst Goethes Torquato durch mich selbst kennen. Gegen den Frühling 1806 suchte diese Mutter einen Erzieher für ihre Kinder. Dass es mit dem, welchen man jetzt noch immer hatte, einen französischen Abbe nicht länger tauge, sahen endlich alle ein. Wie Herrn Gruner und anderen, so wurde auch mir der Auftrag gegeben, einen Erzieher zu verschaffen. Ich meinte es mit der Erfüllung des Auftrages ehrlich, wie ich mit den Knaben ehrlich meinte. Ich schrieb sogar an den Bruder Christoph um einen Kandidaten aus dem Rudolstädtischen. Aber für ein solches Verhältnis und eine solche Mutter und Frau wollte sich kein Individuum finden. Es verlangte bei dem Bildungszustand der Knaben besonders verzichtleistend sehr viel. Die Elternknaben waren mir durch das täglich zweimalige Leben mit ihnen und der Jüngste durch sein tägliches Leben an meinem Tische und SW lieb geworden. Ich wünschte es ihnen auch aus Dankbarkeit gegen die Mutter. Der Gedanke eines freieren Wirkens und der ungehemmteren Ausführung mehrseitiger Ideen kam wohl vielleicht mit dem, Gelegenheit zu bekommen, einst wieder bei Pestalozzi zu leben, hinzu. Genug, ich entschloss mich, meine Stelle aufzugeben und Erzieher dieser Knaben in diesem Hause unter diesen Verhältnissen und bei dieser Frau Kinder zu werden. Noch jetzt atme ich tief, tief auf, wenn ich diesen Gedanken mir als gedacht wieder denke. Es war aber auch ein innerer und äußerer Kampf, mit welchem ich diesen Gedanken, gleichsam von der Vorsehung auf die inneren und äußeren Folgen, welche von der Ausführung dieses Gedankens abhängen, aus derselben hervorgingen, dass ich nur in meinem Leben zum zweiten Mal einen so gewaltigen Kampf gekämpft und eigentlich durchlebt habe, als ich mich entschloss, meine Stelle in Berlin an der Universität aufzugeben und wieder praktischer Erzieher zu werden, eine Erziehungsanstalt auszuführen. Jener fast vernichtende Kampf lässt sich nicht beschreiben. Natürlich musste ich meinen Entschluss allen zuvor, den SC, dem Oberlehrer der Anstalt H. Gruner, mitteilen, dieser, welcher nicht nur in meiner Berufsführung mit mir zufrieden, dem ich nicht nur persönlich lieb, sondern der auch wirklich mein aufrichtiger Freund und überdies noch bei weitem äußerlich lebenserfahrener war, D.H. die Lebensverhältnisse mehr in ihren äußerlichen Gründen und Folgen, nicht in einer so tiefen und hingebenden Allgemeinheit, Geistigkeit und Innerlichkeit anschaute wie ich, zeigte mir das ganze Verhältnis mit einer Aufrichtigkeit in solcher Klarheit, die mir nicht Frieden geben konnte, wo ich in dem jetzigen Verhältnisse Fessel sah, zeigte er mir Freiheit, er zeigte mir bei hoher Anerkennung meines Wirkens, segensreiche Folgen und liebende Dankbarkeit der Schüler und Schülerinnen, wovon mir auch später die Beweise im vollsten Maße wurden. Wo ich dagegen in dem künftigen Verhältnisse Freiheit sah, zeigte er mir Fessel, wo ich großes und ganz allgemeines menschheitliches Interesse schaute, zeigte er mir ganz naheliegende äußerliche persönliche Einzelinteressen. Nur eines erwähne ich, um nur an einer wirklichen Äußerung den freundschaftlich so aufrichtigen als klaren Rat dieses Mannes zu zeigen. Ich sagte ihm einmal auf alles dies erwidernd: Da werde ich mich durch schriftliche Übereinkunft sicherzustellen wissen. Er entgegnete mir: Sie werden schriftlich alles klar und festsetzen, man wird Ihnen so alles geben, was der Buchstabe sagt, dass Sie nichts sagen können, wenn Sie doch das Gefühl und die Überzeugung in sich haben, dass Ihnen alles mangle und Ihnen nichts von dem werde, was Sie an den Buchstaben knüpften und in den Worten lesen. Dies konnte mein Inneres nur zerschneiden und meinen Kampf vermehren, denn ich sah ein Verhältnis bloßgestellt, welches ich als rein menschlich auf das Höchste achtete. Doch ich möchte hier mir die Worte her das zurufen, die ich mir gleichsam vorahnen schon im Jahr 1803 in Bamberg auszeichnete. Der Gottheit Ratschluss ändert der Sterbliche nie auf Nacht bedeckte Pfad regiert sie unsern Fußweis an der Abgrundsrand die Strauchelnden zu retten, raubt Kronen, schenket sie, und gibt und löset Ketten, und die welche mir im Frühling vorher bei meiner Durchreise durch Griesheim von der Hand eines fast unbekannten Frauenzimmers, gastlich bei meinem Bruder lebendes Frauenzimmers in mein Stammbuch geschrieben wurden. Träget das Schicksal dich, so trage du wieder das Schicksal, folge ihm willig und froh willst du nicht folgen, du musst, und die Worte meines Bruders, die er mir fast zwei Jahre früher eben dahin geschrieben hatte, des Mannes los ist, kämpfen bis zum Ziele handle als Mann, lieber Bruder, entschlossen bekämpfe die Hindernisse, die sich auf dem Wege, den die Pflicht dir vorzeichnet, dir entgegenstellen, und dann, traue der Vorsicht, sie leitet sicher zum Ziele und ich erkannte es für mich rein als Pflicht aus diesem meinen Verhältnis aus und in jenes einzutreten und, ich schied aus, und, trat ein, irre ich nicht Johannes 1806, was Liebe und jugendlich heiterer Sinn mir in meinem Verhältnis nur geben konnte, empfing ich bei meinem Austritt aus der Schule von meinen Schülern und Schülerinnen und sie wandten mit den Kränzen und Blumengewinden meine Liebe zu ihnen zwar, nicht fester. Aber mir wahrnehm und fühlbarer, noch nicht aus meiner Schulwohnung aus und noch nicht in meine neue Erzieherwohnung eingezogen, begann schon der Kampf, auf welchen ich ja gehörig vorbereitet war. Denn die Äußerungen der Liebe und Dankbarkeit bei meinem Scheiden aus der Schule hatten mir tief fühlbar gemacht, welches Opfer ich meinem neuen Verhältnis gebracht hatte und die durch den Rat meines Freundes auf das Äußere hingerichteten Blicke, hatten mich auch im Kleinstein unnachgiebig gemacht. Doch beruhigte sich das Leben innerlich und äußerlich sobald wieder, als ich in mein, nun wirklich einsiedlerisches Leben mit meinen drei Knaben auf und in der Öde eingelebt war, denn ich lebte nun nur meinem Berufe und den Knaben und fing in demselben und für dieselben auf das Hingebenste und Aufgehänste zu arbeiten an. Die Mutter achtete mein Erzieherleben, wie sie mein persönliches, geistiges und wissenschaftliches Leben pflegte, hob, steigerte. Mit dem Gebrauch meiner Kraft musste aber auch das Gefühl und die Größe der Kraft steigen. Mit der Vergrößerung und Vermehrung meiner Kraft musste das Gefühl und die Erkenntnis der Kleinheit meiner Wirkungssphäre mir vor die Augen treten und mit der Vermehrung und Vergrößerung meiner Einsicht, meiner Kenntnisse und meines Wissens, musste ich die Größe meines Nichtswissens und Nichtskennens erkennen und so trat ich ungeahnt im Februar 1807 wieder in einen Lebenskampf, welcher in der letzten Zeit des Monats März und der ersten des Monats April dieses 1807er Jahres zu einer klaren Entscheidung kam, wo ich erst recht klar erkannte und fand, dass der Erzieher außer durch die Erfahrung und Ausbildung auch noch wissenschaftlich und theoretisch die nach und aus ganz allgemeinen Gründen und Wahrheiten gebildet sein müsse, diese wissenschaftliche und theoretische Kenntnis mir zu verschaffen wollte ich mich, Elis 1807 aus meinem jetzigen Verhältnisse wieder austreten, eins Jahr wieder auf Universitäten gehen, 1/2 Jahre der Vorbereitung zur Errichtung einer Erziehungsanstalt widmen und meinem Wunsche gemäß suchen Ostern 1809 in einer angemessenen ländlichen Gegend eine eigene Erziehungsanstalt zu eröffnen, die sich mir zur Ausführung dieses Planes entgegenstemmenden Hindernisse waren groß und so schrieb ich schon einen Monat darauf wieder an meinen Bruder, den ich jene Ansicht und jenen Plan schon mitgeteilt hatte, ich sei zu der festen Überzeugung gekommen, dass ich der entsprechenden Ausführung meines ihm mitgeteilten Planes und der gehofften Wirkungen von derselben umso sicherer sei, je mehr ich die Kraft und die Mittel, die zur Verwirklichung desselben nötig wären, in mir vereinige, und so habe ich den Entschluss gefasst, noch einige Jahre in meinem jetzigen Verhältnisse zu bleiben und dann erst meinen, ihm im vorigen Brief mitgeteilten Plan obgleich auf einem etwas veränderten Wege auszuführen. So schrieb ich an den Bruder Chr. Am 3. Mai 1807, so wenig es vielleicht auf dem ersten Augenblick notwendig erscheint, dies hier mitzuteilen, so sehr wichtig dünkt es mich, um genau zu bezeichnen, was in dieser Zeit mein Herz und Gemüte und wie so ganz und in welcher Stärke es dasselbe erfüllte. Denn nach diesem aus der Gesamtheit meiner Verhältnisse und der innigen Einheit meines Strebens geforderten und hervorgegangenen ganzen und uneingeschränkten Hingabe an und in mein jetziges Verhältnis an und in meinen jetzigen Beruf, wo mir alles wieder nahegetreten, wo mir mein jetziger Erzieherberuf, mein jetziges Erzieherleben und besonders meine Zöglinge mir wieder sehr lieb geworden war und ich so wieder zu einem mir zusagenden, mir bedürfnisseienden, so freien als friedlichen und freudigen rein menschlichen Verhältnisse gekommen war, trat auch bald in meinem Innern, in meinem Herz und Gemüte eine ganz neue, noch nie in mir dagewesene, noch ungekannte Entwicklung ein. Es muss gegen den Sommermonat 1807 gewesen sein, wo ich also wenige Monate vorher mein 25. Jahr zurückgelegt hatte und nun also schon fast 2 Jahre in diesem Hause bekannt war, wo ich jetzt, natürlich auch durch die Wirkung meines eigenen inneren Beruhigtseins mit Kindern und Mutter, ein sehr klares Familienleben lebte, als ich mit einem Male, ohne dass mir bisher nur eine Ahnung gekommen war, was längst aber gewiss ein jedes gesehen hatte als etwas mir ganz Unerwartetes, bemerkte, dass die FRV Holzhausen von neuem einer hoffnungsvollen Zeit entgegengehe. Der Eindruck dieser Bemerkung wirkte schlagend, ich möchte sagen magisch auf mich, denn diese Frau, zwar bisher als Frau und Mutter und Freundin meiner von mir hochgeachtet, trat nun als von neuem hoffende Mutter in ganz verklärte Gestalt vor mich. Sie wurde mir gleichsam ein höheres, geistigeres, edleres Wesen, ich sah sie mit einem Male mit ganz anderen Augen an, so ganz eigen und innerlich hochgesteigert mein Zustand dort war, so leicht lässt er sich mir jetzt erklären. In mir war jede Erinnerung verschwunden, wo je in dem Kreise meiner Umgebungen eine werdende Mutter gelebt hatte. Kurz vorher hatte ich an meinen Bruder geschrieben, die Idee der Erziehung sei, das urbildliche Ideal des Menschen in einem Menschen darzustellen. Dieses sollte ich gleichsam in der Wirklichkeit vor mir erscheinen sehen. Dazu kam nun wohl auch mein auf Erziehung gänzlich zurückgezogenes Leben, welches als solches sich viel mit dem Aufkommen der reinen Menschheit im Kinde beschäftigte. Weiter kam gewiss noch dazu als ganz wesentlich, dass die von neuem gesegnete Mutter die Mutter meiner mir jetzt besonders herzinnig lieben Zöglinge und auch mir schon Freundin war. Vor allem aber auch der sich gänzlich gefundene, beruhigte, friedliche und freudige Zustand meines Gemütes, wie ich mich fühlte, drücken wohl bezeichnend genug die einfachen Worte aus, die ich bald nach jener Wahrnehmung ihr aussprach: Ich möchte sie auf den Händen tragen. Die Pflege des ungeborenen Wesens durch Herz, Gemüt und Geist der Mutter lag mir von nun an ebenso am Herzen als die Erziehung meiner Knaben und dieses Wesen, ein Mädchen, gesund, stark, frisch, lieb, klar, trat mit meinen Segenswünschen und Gebet und mit einer Teilnahme auf dieser Erde in dieses Dasein und Leben wie gewiss Hunderte nicht. Von nun an war das Leben dieses Kindes, es bekam in der Taufe den Namen seiner Mutter, Carolina, das Leben seiner Mutter ein geistig geeintes, dies ganze Leben, wie ich es in mir pflegte und trug, tat kund bewies, die durch mich von ihren Brüdern ausgeführte Feier ihres 2. Geburtstages, beim Eintritt in ihr 3. Lebensjahr, schon mehrmals habe ich sie euch gewiss erzählt, aber sie stehen nochmals hier, denn sie drückt bildlich noch jetzt meine höchste Idee und meinen reinsten Gedanken von Familienleben aus. Grünende, blühende und duftende Stubengewächse bildeten auf großen Tischen in dem Eckraum eines Zimmers, ihre Töpfe künstlich bedeckt einen Garten, in dessen Mitte ein freier grüner Raum, und in demselben ein rundlich erhabenes Beet, in welchem eine viel knospige Lilie stand, dabei lag eine mit guter Erde gefüllte Wanne umgestürzt und eine Gießkanne in der Lage des Bespringens, Begießens, ein Sonnenstrahl fiel aus einem Gewölk auf die Lilie vom Himmel herab. Und in diesem Gewölke traten gleichsam durch die Brechung des Sonnenlichtes die Worte, Gottesgarten, hervor. Doch was gebe ich mir denn Mühe, es euch zu zeichnen? 10 und mehrmal habt ihr ja die Darstellung dieser Geburtstagsfeier schon gesehen, die Zeichnung desselben steht ja an der Stirne jedes Blattes der erziehenden Familien, so wie sie die vordere Deckzeichnung auf der Schrift, die Erziehungskunst, ausmacht, so wie überhaupt in diesem Buche manches, was die kleine Caroline mich lehrte, aufgenommen ist. Aus der Feier dieses Geburtfestes seht ihr geliebten Türen zugleich, welch ein innig einig Leben ich mit meinen Zöglingen als Carolinens Brüdern führte. Fast muss ich auch meinen, wenn ich mir jetzt, oft engelhaftes Wesen und Sein in die Erinnerung zurückrufe, dass auch die Erscheinung ihrer kleinen Schwester unter und bei ihnen ganz wesentlich zu ihrer Erhebung und Klärung beigetragen habe. Im Ganzen konnten mich aber doch die Gesamtverhältnisse zur Erreichung des ganzen Erziehungszweckes bei und mit meinen Zöglingen nicht genügen, so dass ich sehr glücklich war, als es sich endlich entschied und ausgeführt wurde, dass ich und meine Zöglinge auf einige Jahre zu Pestalozzi nach Überdon zogen und wir von den Eltern dahin begleitet wurden. Ein großer und wichtiger Abschnitt meines Lebens, hatte ich schon auf der Öde mich nur ausschließend mit dem Erziehen und Lehren beschäftigt, so konnte ich hier doch bei weitem mehr meinem eigenen Studium darin erleben, weil meine Zöglinge so viele Stunden täglich in der Anstalt zubrachten. Auch verlor nun mein äußeres Leben überhaupt seine beengenden und vereinzelnden Beziehungen und mein Herz und Gemüt wurde wieder der ganzen großen Idee der Menschenerziehung geöffnet und alles Einzelne nur auf die Darstellung und Verwirklichung dieser Idee bezogen. Groß und weit erhaben und klar wie die mich umgebende Natur konnte ich nun auch jene Idee und alles darauf Bezug habende in mir entfalten lassen. Ich begann nun ganz wieder mein großes freies geistiges und Naturleben in mir zu leben ruhend, stillruhend und arbeitend in mir und doch in vielseitig regen Lebensverkehr mit Menschen wie mit Natur und von beiden nahm ich gleich viel, mich eigentlich doch rein selbsttätig und eben dadurch entwickelnd prüfend und lernend in mir auf. Hatten schon die Sterne manche Nacht in FRKF und auf der Öde zu mir gesprochen, so strahlten sie mir jetzt mit verjüngtem Glanze meine Jugendentschlüsse mir herab und brachten mir oft wieder die stillen leisen Grüße und das stille Gemeinleben früher verstorbener Lieben, vor allem namentlich mit meiner Mutter. Ich muss hier etwas gedenken, was ich schon früher z.B. bei meiner ersten Anwesenheit in der Schweiz im Herbst 1805 hätte erwähnen können. Es ist die Eigenheit meines Gemütes, dass ich sehr oft und gern an das Gefühl und Bewusstsein eines sehr regen, glücklichen und heiteren inneren Lebens, der Gedanke an den augenblicklichen oder doch nahen baldigen Tod knüpft. So konnte es mich besonders in jener Zeit sehr oft namentlich auf meinen Spaziergängen sehr glücklich machen, mich augenblicklich sterben zu lassen oder mir alle meine Verhältnisse und mein ganzes Leben so zu überschauen, als wenn ich eben jetzt sterben müsste. Wo es mir denn vorzüglich Freude und etwas Höheres, möchte ich sagen, konnte ich es machen, mich so sterben zu sehen und zu wissen wie die klare Sonne am klaren heiteren Himmel, hinter die klaren friedlichen Berge hinabsinkt. So mein Leben in der Schweiz in Yverdon, bei und mit Pestalozzi. Viel Großes und Wahres empfand dort schon mein Gemüt und dachte mein Geist, ich erkannte schon klar den Unterschied zwischen Pestalozzi und mir, dass Pestalozzi den Menschen nehme wie er auf der Erde erscheine, in seiner Erscheinung als nur daseinend, ich aber den Menschen in seinem ewigen Wesen, in seinem ewigen Sein. Ich erkannte schon dort klar und sprach es sogar in meiner Darstellung der pestalozzischen Lehrweise nach Pestalozzi Menschenansicht, die ich dortmals an die Fürstenmutter als Regentin von Rudolstadt sandte 1809 aus, dass eine echte Menschenerziehung und Menschenlehre keine Lücke und keine Grenze habe, dass sie stetig zum Unendlichen führe und nur in dem gefunden haben, dessen seine Befriedigung und Ruhe gefunden habe. Die einseitige Betrachtung des Menschen in der Erscheinung und nur als Dasein führt zur Zerstücktheit, zum Widerspruch, zum Tod. So musste Pestalozzi mit seinen sogenannten Freunden zerfallen und in Widerspruch geraten, sein sogenanntes Werk musste sterben. Pestalozzi und seine Gehülfen konnten mich nicht verstehen, nicht erfassen, wohl aber ich sie begreifen. Das Beste war, ich ging. Und ich ging. Im August 1810, irre ich nicht, war ich schon wieder in Frankfurt und auf der Öde. So lebhaft und fast ununterbrochen auch der Wechselverkehr brieflich und schriftlich zwischen Yverdon und der Öde und namentlich auch zwischen mir und der FRV Holzhausen gewesen war, so sehr und lebendig ich ihr auch jedes, was in mir und mit mir vorgegangen war, mitgeteilt, und mein Leben bleibend in Einigung mit dem ihrigen fortentwickelt und fortgebildet hatte. So verschieden musste sich das Leben in dieser Zeit und hatte sich das Leben in dieser Zeit gegenseitig ausgebildet, dass ihm bei einem nun bei weitem näheren äußeren stehen Doppelpunkt, denn ich wohnte jetzt mit meinen Zöglingen in einem und eben demselben Hause mit den Eltern, ich frühstückte und aß jetzt in Gesellschaft und an dem Tische der Eltern selbst an ihren Gesellschaftstagen, ein ganz wesentliches, Komma mangelte, was, es dasjenige, war das fehlte, das konnte ich mir dort und lange nicht, konnte mir es eigentlich bis in diesem Augenblick noch nicht sagen. Nur fühlte ich, dass das alte frühere Leben gelähmt war, alles bot ich auf, mich selbst gab ich hin und mehrmals würde ich mich hingegeben haben, wäre es mir möglich geworden, das Leben in seiner früheren Frische herzustellen. Jetzt weiß ich, warum alles so war, wie es war. Gott, nach einem fast 21-jährigen, zu einigen Zeiten wirklich furchtbaren lebensvernichtenden Kampfe, einige Male mich an den Abgrund fast geistiger Vernichtung führend, nach einem so vieljährigen, so streng von mir beachteten und verfolgten, im Gemüte und Herzen durchlebten, mit dem Lichte des Geistes beläuteten harten Kampfe, jetzt erst, geführt in ein fernes fremdes Land, sitzend allein im einsamen klösterlichen Stübchen mit den Fenstern aus runden Scheiben im altertümlichen Hause umgeben von dem dunklen sich tief in das Tal gesenkten regnenden Himmel bei einbrechender Nacht umbrausend vom heulenden Herbststurm, der die Bäume zerschüttelt in welchen die Gießbecher in den Schluchten nach Süden und Norden ihr leidenschaftliches Gebraus ihrer zerstiebenden Wogen mischen hier bei dem Abend- und Nachtgeläute das durch den Sturm aus der Ferne wie eine tröstende Geister- und Friedensstimme her überschallt, bei dem flackernden Lichte der Kerze und bei dem einsamen ungehemmt fortgehenden Schlage der Uhr. Jetzt erst hier in dieser Einsamkeit fällt es mir wie Schuppen von den Augen Gott was gehört dazu ehe der Mensch sich findet und klar die Bedeutung seiner Lebensbegegnisse erkennt. Ein 21-jähriger fast steter so besonnener als harter Kampf, erlaubt mir nun ihr hochgeliebten Türen und treuen Seelen, dass ich vorher unter euren Augen und mit euch in Gemeinsamkeit das Leben, die Erscheinungen des Lebens mir entwirren, mir deuten und so erst mich selbst recht klar sehend machen kann. Dann wollen wir wieder den Faden der Geschichte aufnehmen mit dem Sonnenlichte der Erkenntnis und des Schauens in Kopf, Herz und Augen soll er uns ein ariadnischer Faden werden, der uns aus dem Lande der Widersprüche, der Dunkelheit und Verwirrung in das Land der Harmonie, des Einklangs, des Friedens, der Freiheit und der Einigung führt, ja, die einende lebenvolle Begeisterung und erhebende seelenvolle Weihe des früheren Lebens mangelte. Aber warum? In der langen Zeit völliger persönlicher Trennung hatten sich unsere Charaktere und unser beiderseitiges Leben gegenseitig ganz frei und selbsttätig, frei und selbstständig entwickeln und ausbilden und zu wirklichem Charakter gestalten können. Worin lag und liegt denn eigentlich nun das Verschiedenartige und Trennende des beiderseitigen Charakters, das zu erkennen mich fast 1/3 Menschenalter kostete, in nichts Geringeren als dem was sich kundtut wenn man eine Hand umwendet. So blind kann der Mensch sein, in einen äußeren und einen inneren darin lag es und liegt es, dass sie ein äußeres wollte und will und ich ein inneres, doch meint sie es gerad umgekehrt, denn sie sagt ich will geradzu das religiös Höchste, eben darin nun liegt es, sie will alles geradzu äußerlich machen und aufbauen wie zum Beispiel einen Dom zu Straßburg, ich will aber alles innerlich sich entwickeln, werden lassen zum Beispiel ein Pflänzchen, kann sein wird auch eine tausendjährige Eiche. Oder sogar jener Baum, der immer senkrecht aus seinen Zweigen säulenförmige und stammartige Wurzeln zur Erde senkt, so dass die Glieder ganzer Volksstämme unter seinem Schatten wohnen können, aber es wird die tausendjährige Eiche, ich mache und baue sie nicht, so will sie Menschen machen, wie ein Denksystem zusammenbauen, ich will Menschen sich entwickeln und werden lassen, sie will Religion machen und bauen, und will religiöse fromme Menschen machen und aufbauen. Und ich will Religion sich entwickeln und werden lassen, wie ich die Menschen sich religiös sich entwickeln und werden lassen will. Worin liegt nun aber bei dieser doch so klaren schneidend trennenden Verschiedenheit das so gewaltige, was mich wie mit einer unsichtbaren aber fast unwiderstehlichen und fast unbesiegbaren Macht, ich möchte sagen immer von neuem mit eisernen Ketten, an diese Frau wenn ich das Verhältnis nicht schnöd und von mir unerkannt, und von mir undurchleuchtet wegwerfen sondern vielmehr als von mir klar erkannt und ganz durchleuchtet sich in sich selbst auflösen lassen wollte. Antwort in den Wörtern Mensch, Gott, Religion das heißt, dass sie wie ich, dass wir beide das Höchste, und mit fast, aber entgegengesetzt gleicher Lebenshingabe wollten, ja nun ist mir alles klar, und durch und mit diesem ist mir vieles klar. Nun bin ich frei nicht dadurch, dass ich die Fesseln zerbrochen habe, nein ich habe sie wie sie auch drückten lang getragen, sondern dadurch bin ich frei, dass sie durch das Licht der Erkenntnis in Staub zerfallen von mir gesunken sind. Nun ihr Hochgeliebten, Tören gehöre ich euch, gehöre euch die ihr mich in dieser langen Zeit eines harten Kampfes, schonend, pflegend, teilnehmend getragen habt, gehöre einer jeden von euch ihr treuen Seelen und Wesen. Wie ihr mir meine Fesseln habt tragen und mir sie zuletzt habt vernichten helfen, gehöre jeder von euch wie ihr schonend und pflegend mein Leben getragen und dadurch ein Recht auf mich habt, gehöre euch, eurem Leben, eurem Kreis. Fast 24 Stunden sind verflossen seit ich vorstehend Niedergeschriebenes beendigte, die weiteren Betrachtungen und Ergebnisse zu welchen mich die während des Schreibens gefundene Erkenntnis und Einsicht führten waren für mich so wichtig, allumfassend und mein ganzes Wesen so ergreifend klärend, und mein ganzes Leben so durchdringend erlichtend, dass ich mir dies alles in mir aufnehmend und verarbeitend so lange Zeit und Ruhe gönnen musste. Ihr alle vielleicht ganz besonders, aber du meine hochgeliebte Wilhelmine, mein einziges Weib, wenn du meiner jüngsten Briefe von Frankfurt und der Öde ausgeschrieben, und das darin da und dort über mein Leben und dessen Erscheinungen dort ausgesprochenen dich erinnerst, wirst vielleicht sagen, in diesen Briefen steht ja schon gar oft angedeutet, was dir jetzt eine so unerwartet neue Einsicht und Erkenntnis für dich erscheint. Du hast recht, meine Liebe, aber du hast und ihr alle habt hier gleich einen Beweis für das, was ich schon so oft wohl zu euch sagte: Der Mensch spricht gar manches, ja viel, von welchem er seine eigentliche Bedeutung noch gar nicht weiß, weil er das, was er sagt und von dem er spricht, noch nicht in seinem lebendigen Zusammenhange mit dem Ganzen und der Einheit, sondern nur als Einzelbemerkung sieht und nur so davon spricht. In diesem Sinne kann man sagen, der Mensch weiß selbst sehr oft gar nicht, was er sagt, so klar er es auch wohl und darüber spricht. Zum vollkommenen Wissen dessen, was man sagt, gehört also keineswegs bloß die klare Einzelanschauung, sondern das Schauen des Einzelnen im Ganzen. So ist es mir nun mit dem gestern Nachmittag Ausgesprochenen gegangen. Ich habe das dort Gesagte mit einem Male so im innigen Zusammenhang mit dem Ganzen oder vielmehr als den Knotenpunkt, den Quell und Mittel und Beziehungspunkt von so viel Erscheinungen, Wahrnehmungen ppp meines Lebens gesehen, dass ich dadurch mit einem Male im Moment eines, seinen Nebel sinken lassenden Tages wie auf eine die Gegend klar durch und überschauende Höhe versetzt wurde. Ich hebe solche Entwicklungsmomente in meinem Innern, wenn sie mit anderen Menschen in gleichzeitig beachtete Lebensmomente und Zeiten fallen, für jene Menschen, so wie hier für euch gern heraus, dass sie eher so auf die eigenen Lebensmomente aufmerksam werden werde und sie in ihren Entwicklungen für sich nicht unbeachtet vorübergehen lassen lasse, und so unter den Menschen, besonders auf ihr allgemeinstes Leben, nach und nach ein größeres gegenseitiges Wechselverständnis eintrete. Denn nur das Wechselverständnis dieses, des allerinnersten Lebens kann nur jedem Einzelnen, wie gegenseitig und zuletzt mehr allgemeiner echter Frieden, Freiheit und Freude geben. Doch nun zurück zur Geschichte selbst, sie wird ja hoffentlich nun schnell zum Ziele zu führen sein. Also das Streben der Frau von Holzhausen ging, wie jetzt noch immer, weshalb sie eben wegen des Gegenstandes sowohl als der Selbstvernichtung, mit der sie es tut, so hohe Achtung verdient, darin auf des Lebens Höchstes, Erziehung, Religion pp. Zu machen, wie man sich auch wohl ganz richtig bezeichnend ausdrückt, sein Heil pp. Zu bauen, mein Stehen im Innersten und meine höchste Lebensansicht in diesem Punkte habe ich dagegen auch gewiss bestimmt genug gezeichnet. Wer kennt nun nicht jene alles fromm machen wollenden reisenden Tiere, die in Schafskleidern einhergehen, die irrenden Schäflein in ihre Hürden zu treiben, damit sie doch wenigstens den Pferch von ihnen bekommen? Ein solches Tier Doppelpunkt später anderswoher wirklich entlauft, hatte auf sich nun auch vorgesetzt, die FRVH fromm zu machen, an dem Wege dahin, weil er nun äußerlich wenigstens doch dicht genug bei mir vorbeiging, konnte man mich unmöglich als Wegweiser brauchen. Nun stand ich doch einmal wo und wie ich stand. Es war nun in einem glücklichen dunklen und neblichen oder verschleiernden Moment nichts anders zu tun, als den Wanderer umzudrehen, dann bei eintretenden Lichte auf die Aufschrift des Wegweisers zu deuten, um zu beweisen, dass er statt vorwärts, rückwärts zeige. Doch dies bedurfte es ja nicht einmal, da ja entgegengesetzt Gleiches sich immer leicht versteht, so auch leicht ein äußerlich bauender Mann und eine äußerlich bauende Frau. Was bedarf es noch weiter ein Wort? Mein innerstes Leben war zerbrochen, mein irdisch und menschlich Höchstes mir schnöde geraubt und in den Staub getreten, des Geistes und der Seele Einigung für Erstrebung des höchsten Geistigen und Seligen. Ich hatte es zwar in diesem Verhältnis nie gehabt, denn, was man hat, kann uns nie genommen werden. Ich weiß, dass ich dies zu euch sage, ja dir sage, mein Weib, allein ich hatte es doch gemeint, dass ich etwas habe. Hat jemand je hart und wahr über sich geurteilt, so ist es diese Frau. Hören wir, was sie mir an meinem letzten Geburtstage, den ich auf der Öde verlebte, schrieb, und alles ist hoffentlich klar. Nacht den 20. April 1811, wenige Augenblicke, und sie beginnen ein neues Lebensjahr, mit tiefem Schmerz durch mich erfüllt. Glauben Sie mir, dieser Schmerz steht lebendig vor meiner Seele, und ich fühle, was ich Ihnen schon alles auferlegt. Ich fühle, wie es mich ergreifen würde, stünde ich in Ihrer Ansicht, wenn ich Sie auf gleiche Weise aufzugeben glauben müsste, oder wie Sie schon aufgegeben hätte. Könnte es Ihnen doch ein Trost sein, dass der Schmerz, den ich gegeben, ganz in meine Seele wiederkehren wird, und könnte es Ihnen eine Wahrheit sein, dass ich ihn gern tragen will, um sie davon zu befreien, denn sie können sich sagen, sie haben nach ihrem innersten Willen alles für mich getragen und getan, was sie konnten, und für das alles lohne ich sie, durch Selbsttäuschung, mit Schmerz ich nehme ihnen, was ihnen alles war, des Geistes Einigung mit dem Geiste, weil mein unvollkommener Geist in seine eigenen Schranken zurücktritt, um sich selbst zu suchen und um zu wissen, was und wie er gibt. Mein Handeln musste und muss ihnen sehr weh tun, richten sie nicht zu hart über mich, ich bin und bleibe, mit oder ohne ihren Willen, in der Tiefe meines Bewusstseins ihre treueste Freundin. Ihr Schicksal wird wieder ganz besondere Angelegenheiten meines Innern sein, wenn der kalte Gang, den ich auch um des Freundes Willen in meiner Seele Tiefe durchzugehen habe, zurückgelegt ist. In jeder Unvollkommenheit mit jedem Flecken meines kalten Herzens habe ich mich ihnen in der letzten Zeit gezeigt. Sie verwerfen alle äußere Umstände und sehen nur mein Handeln, und in diesem erzittern sie, sich an ein Phantom angekettet zu haben, und das Phantom hat das Band zerrissen, und das Phantom ist in sich ruhig, kalt, und so weiter. Bei irgendeiner Veranlassung hatte ich ihr das bekannte schöne Kunstblatt, den Johannes gestochen von Müller in Dresden nicht ohne Beziehung auf das Leben meines Innersten, geschenkt, gegeben. Der Frommmachende fand dies auch ein schönes frommes Blatt und um andere auch dadurch fromm zu machen, ließ er es sich schenken. Als sie mir, es nachdem es geschehen war, davon Kunde gab, sagte ich, Gott, sie wissen nicht, was sie getan und sich genommen haben, meine erste Sorge wird sein, ein solches Blatt wieder zu bekommen, erwiderte sie, und wenn sie sich 100 und mehr solcher Blätter wieder verschaffen, das Blatt verschaffen sie sich und bekommen sie nie wieder, entgegnete ich von der tiefen Wahrheit dessen, was ich sagte, ergriffen. Und oh, wie nur zu wahr hatte ich gesagt, nichts war von nun an ihr vermögend, sich das, was sich an das Blatt anschloss, wieder zu verschaffen, nichts war imstande, ihr das, was in dem Blatte gegeben war, je wieder zu verschaffen. Ich habe jetzt eines dieser Blätter wieder in ihrem Zimmer hängen sehen und mein Auge, mein Blick mochte nicht auf demselben verweilen. Auch ich konnte nun dortmals nicht länger an diesem Orte und in diesem Verhältnis verweilen. Ein anderes, ganz anderes, höheres suchte ich nun, nachdem sich ja mein Gemüt und Geist so lang gesehnt hatte. Es war das klare in sich selbst ruhende Wissen, das lindernde, pflegende, heilende, erhebende, sich vertrauend und ganz und immer mit von neuem geöffneten reichen Gemüte sich hingebende Wissen von der Natur, dem, der sich ihr ebenso ganz gibt. Im Juni 1811 ging ich nach Göttingen, um mich von neuem zur Ausführung meines langen pädagogischen Vorhabens den naturwissenschaftlichen Studien zu widmen. Doch mein Gemüt und inneres Leben war viel gewaltiger gestört und zerrissen, als ich es selbst geahnet noch weniger gewusst hatte. Monate dauerten, ehe ich mich ganz wiederfand. Die Familie des Bruders in Osterode hat den Beweis in Händen, denn fast ein Vierteljahr mag es wohl gedauert haben, ehe ich nach meiner ersten Ankunft in Göttingen zu euch, die ihr mir doch so innig lieb waret und zu welchen sich mein Herz und Sinn so lang hinwandt, nach Osterode kam. Dort wunderte es euch, ihr konntet es nicht begreifen, jetzt wisst ihr es, aber welch ein Abschnitt meines Lebens, welch ein Leben beginnt mir nun. In die Masse, wie ich mich erholte, war es, als wenn nach einem langen, langen harten Winter die Eis- und Schneedecke nach und nach schmolze, und wo sie nur geschmolzen war und ehe sie noch ganz weggeschmolzen war, da grünte und schoste, ja blühte und fruchtete sogar die so lange verhaltene Geistessaat aus dem tief durchackerten Gemüte und dem tief aufgegrabenen und durchfurchten Geiste hervor, und bald ja bald grünete, wuchs, blühte und fruchtete in meinem Gemüte das alte und doch ewig junge Eden meines Gemütes, der klare liebe-redende Himmel, von welchem ich fast lange nichts mehr gehört und gesehen hatte, wölbte sich wieder über mir, der Stern des Einklangs und der Harmonie, wie ich ihn mir lang schon genannt hatte, die Vega in der Leier, näherte sich wieder meinem Scheitel, und oh, wie erstaunte ich, als ich an einem so herrlichen Abend den riesigen Kometen, mir selbst gleichsam, entdeckte, denn in der dunklen Zeit meines harten Kampfes hatte ich entweder nichts von seinem Dasein oder es überhört. Es war ein großartiges, auch für mich war es ein großartiges Jahr, ganz mir wieder hingegeben und der Natur, konnte ich ganz mir wieder und der Natur und dem Erkennen und Wissen, dem Studium beider, dem Leben beider und in der Wissenschaft beider leben. Wie so manche lange Nacht wandelte ich da, wenn ich des Tages wohl mehr als 12 volle Stunden anhaltend und unzerstückt gearbeitet hatte, neben mir den strahlenden, über mir den einenden Stern und um mich die, vom Beginn meines Lebens mir redenden, Während und in diesen erholenden Wochen wurde, indem ich mich selbst in mir wieder einte und fand mir alles und immer mehr und mehr wiederholt, freundlich mich auf und in meinem Leben mich begleitend, es selbst gestaltend und seinen Inhalt ausmachend, wie seine Seele seiend, Natur, die Sonne und die Sterne, ihr Scheinen und ihr Scheiden, die Menschen und hier vor allem die Familie, die Lebensverhältnisse, die Wissenschaft, die inneren Entwicklungen, des Gemütes wie des Geistes, wenigstens äußerlich verwandtes Streben lieber Studiengenossen, mit diesem ruhigen mich selbst finden kam mir wie innere Heiterkeit und Frieden, so stille, stetige, immer von Neuen schaffend aus sich gestaltende Geistes- und Seelenkraft, dort wurden mir die großen alles umfassenden und alles gestaltenden Gesetze der Natur und des Lebens in ihrem Ausgangspunkte klar und lebendig, in ihrem indem sie in meinem Leben und Lebenserscheinungen, in dem Ausgangspunkte bedingte, Gesetze zeigten, in demselben gleich widerschafften und gestalteten, und so, wie klärend, so belebend wirkten. Dort kam mir die große durchgreifende sphärische, weltenbauische, immer in sich geeinte gleichsam kugliche Ansicht aller Erscheinungen in der Natur wie im Menschenleben, dort kam mir mathematisch klar und bestimmt der große so alles schaffende, wie alles durchleuchtende Gedanke, schwerer, das ist, das stetige, stets allseitig lebendige Schaffende, immer von neuem in sich selbst ruhen, ist das Grundgesetz im All, in der physischen wie in der psychischen, in der Körper wie in der Seelenwelt, in der moralischen wie in der intellektuellen Welt, in der empfindenden wie in der denkenden Welt, dh die Dinge, Erscheinungen und swd in ihr Wesen von innen heraus wahrnehmen, schauen, erkennen, wirken, schaffen, bilden, leuchten sehen, und so von innen heraus wahrnehmen, schauen, erkennen, wirken, schaffen, bilden, leuchten machen, also auch wahrnehmen, schauen, erkennen, wie alles und jedes Einzelne immer in einer beziehungsweise höheren und durch diese zuletzt in der höchsten absoluten Einheit ruht, dadurch lebt, wie daraus hervorgegangen ist, oder was einerlei, immer auf eine höhere Einheit zurückfällt oder zurücksinkt und so und dadurch seines Wesens, wissend sich bewusst wird, und so in seinem Sein Doppelpunkt S-I-Y-N, seiend D-I gesund wird, oder auch sein Heil Ganzes findet und heilig ganz wird und wieso die äußere Natur, die Natur der Triebeträger pp des Göttlichen werden wie, beispielsweise der Pegasus den Apoll, der Löwe den Eros Amor, der Panther die Ariadne, Libera, der Delfin den Arion, das schäumende Meer die Venus und die feurigen Rosse, den Sonnenwagen, den Phlebus ziehen und die gebändigten Gewitterwolken die Iris tragen pp. Alles seit jener Zeit Wollende und Gewollte, alles Gedachte und Ausgeführte, alles Empfundene und Ausgebildete ruht, quillt, lebt in diesem Gedanken, wächst, keimt, blüht fruchtet aus demselben hervor in den vergeistigsten Gestalten, wie die Blüten die vergeistigsten Gestalten eines Stammlebens sind, wie in den einfachsten alles in sich schließenden Gedanken Doppelpunkt wie jedes Samenkorn das Leben des ganzen Gewächses. Jeder Kern das Leben des ganzen großen Baumes mit seiner schattenden Krone, vielen lebendigen Wesen selbst Menschen zu Trutz und Schutz, mit seinen rosigen duftenden Blumen und Blüten, vielen, selbst dem denkenden empfindenden Menschen zur Erhebung und Freude, und seinen goldigen reifen Früchten, vielen zum Genuss und Genesung, in sich schließt, in der stillen, ruhigen in sich selbst geschlossenen, wie sich selbst genügenden Familie meines Bruders zu Osterode, in eurer Familie ihr innig geliebten Tören, sah ich reines Menschen- und Familienleben, ich sah den Menschen auf und in allen Stufen dieses Lebens, Großeltern, Großvater, Eltern, Kinder, Eltern, Kinder, Enkel Doppelpunkt Sonnen, Planeten, Monde Punkt, ich sah hier den Menschen in allen Altern Doppelpunkt Frühling, Sommer, Herbst, Winter, und in dem schönsten alles um- und einschließenden Knospenalter des Menschen in allen Stufen seiner Entfaltung. Ich sah das kleinen holden Knabenkind umgeben von der ganzen Familie beim zeichnenden und malenden Lichte spielend auf dem Tische Freude gebend, wie sie lebend. Ich sah den schon kräftigen, wackeren und braven Knaben und Jungen, wie er in wichtiger Geschäftigkeit dem Vater zu helfen bemüht war, und dieser dabei ihn lehrte, das stille Mädchen sah ich, wie es ruhig zur Schule ging, unbemerkt aus derselben zurückkam und sinnig sich die kleinern und größern Geschäfte, die häuslichen und die der Schule trieb. Ich sah die wackere Jungfrau in allen Erscheinungen ihres Lebens und Wirkens, die sie lieb, wert und schätzbar macht, und selbst die noch lange nicht geborene Elise sah mich, Denn als ich mehrere Jahre später wieder hier zurückkam, sagte sie, als sie mich eben erst ankommend schon in dem Garten und Hof erblickte, oh, den Onkel kannte ich schon, oder erkannte ich gleich, siehe Elise, so kanntest du mich schon eher und mehr als ich dich kannte und erkannte Doppelpunkt die Tageszeiten des leiblichen Frühlings. Ich sah hier den Menschen in allen Verhältnissen, regierend, herrschend, leitend, gehorchend, schaffend, pflegend, dienend. Ich sah den Mann, Menschen, als Bürger, Hausvater, Geschäftsmann, ich sah einen Menschenkreis geschlossen in sich, wie im Wechselverkehr und Lebensverbande mit der Nachbarschaft, den Freunden, wie mit der Verwandtschaft, ich sah diesen Kreis ihn schützen, pflegen, entwickeln, erheben und ausbilden, das Bürgerliche, wie das Menschliche und das Religiöse, das menschheitliche innerste heiligste Leben, dies alles, dies hohe Ausgebildete, ich mögte fast sagen, man könnte bald sagen vollkommene Leben sah ich dort und sah es nicht, denn ich lebte es selbst mit als mehrseitig verschlungenes, vor allem aber als getragenes, gepflegtes, geschätztes, als geliebtes und hochachtend liebendes Glied in stiller Tätigkeit im Frieden. Was soll ich noch von jenem Leben sagen, es liegt ja den meisten irrtüren Seelen wohl noch in der Seele vor, ihr lebtet es ja mit, durch euch lebte ich es ja nur, und mein Dank dafür. Ich las dort viel, schrieb wie gewöhnlich, was in mein Leben harmonisch einklang oder es in schönen klaren Formen und Farben malte und zeichnete aus, schrieb Eigengedachtes und Empfundenes nieder, die Klarheit und Bestimmtheit, mit der ich ausschrieb, Komma, in der es mir noch vorliegt, beweist, wie ein ruhiges klares Leben ich dort lebte. Wenn ich nicht las oder schrieb, lebte ich viel und gern in jener Zeit in der Kinder- und Jugendwelt mehr und lieber in dem frischen, warmen, regen Leben der Jugend und bei ihren Spielen und in ihnen als im ernsten, ruhigen Leben der Erwachsenen. Sonderbar erschien dies dort oft, blieb nicht unbeachtet und unberedet, jetzt nach dieser Darstellung, nach diesem meinem offen dargelegten Vorleben, wird es Ihnen, liebe Schwägerin, die auch Sie es dort beachtend bemerkten, erklärlich sein. Die Gegenwart führt immer, sie recht ergreifend und wirklich lebend in die Vergangenheit, denn die Gegenwart ist ja immer eine Tochter der Vergangenheit, so führte denn auch mich meine jetzige Gegenwart in meine frühere Vergangenheit, denn eben auch meine nächste Gegenwart war ja auch die Tochter meiner nächsten Vergangenheit und Töchter, Kinder sollen ja der Mutter für ihr Dasein immer dankbar sein, denn Dankbarkeit ist so sehr die schönste der menschlichen Eigenschaften, als sie im Reiche des Lebens die verbreitetste und allgemeinste ist. Auch ich nahm daher dankbar und pflegend die kaum verlebte Vergangenheit in dieser Zeit, und umso mehr wieder auf, als ich selbst wieder mein Selbst war, Komma, denn sie hatte wie die Stürme und Gewitter, wenn auch vernichtend, doch wohl mehr noch entwickelnd gewirkt, und ich hoffte darum wohl im Gefühl der Dankbarkeit, dass auch meine Rückwirkung entwickelnd wirken sollte. Nur auf Augenblicke konnte jedoch die Täuschung es nur meinen, es erreicht zu haben, denn das Leben wirkte in seinen jetzt klar erkannten, dort wie ja lange nachher noch nicht durchschauten, wenn auch, ach so oft bestimmt geahnten Charakter weiter fort, die sich vergrößernde auch äußerliche Trennung bewirkte den weniger nachteiligen und zuletzt ganz unschädlichen Einfluss, mein klar durchdachter Lebensplan, wenigstens mein klar geschautes und bewusst in mir tragendes Bildungsziel forderte nun die Fortsetzung meiner Lebensreise. Der Herbst 1812 zu ihrem Antritt erschien doch verhinderten Umstände ihre Ausführung, so dass ich erst im NovDJ in Berlin eintraf. Hier machte ich bald die auffallende, mir als höchst eigentümlich erscheinende Bemerkung in meinem Leben, dass alle die durch Fremdempfehlung vorbereiteten Bekanntschaften mir ganz und gar nicht förderlich waren, dass dagegen aber alle, die ich aus eigenen und inneren besonders auch berechneten Lebensgründen anknüpfte, mein Leben fördernden, und hier ganz namentlich wieder die, deren Anknüpfung sich auf ganz und gar nichts anderes als mein ganz eigenes Leben und den mir selbst gesteckten Lebenszweck stützte. Diese Bemerkung erhöhte darum meinen Lebensmut nicht wenig. So begann ich denn auch dort sehr bald wieder ein festes, streng geordnetes, nur das vorgesteckte Ziel im Augen habende wissenschaftliche Leben. Wegen der künftigen Entwicklung des Lebens nur gedenke ich, dass ich hier einen mir sehr lieben, mir sehr wohlwollenden, sonst nur mein Leben gesellig angenehm machenden Mann und jungen Gelehrten aus Göttingen, Herrn von Seckendorf, genannt Patrick Piale, ein angenommener Künstlername, wiederfand. Von meinem Leben ist außer seiner strengen wissenschaftlichen Beschäftigung wenig zu sagen, wenn ich nicht etwa erwähnen will, dass Monate vergingen, ehe ich vor ein Tor von Berlin, selbst nicht unter die in jener Zeit wegen der Winterfreuden viel besuchten Zelte und nicht in den Tiergarten kam. Das Jahr 1813 erschien das Verhängnisvolle und Tatenreiche. Das Glück im russisch-französischen Kriege hatte sich gewendet. Es wurde auf Augenblicke ein preußisch-französischer und fast zugleich mit diesem und unter dem Panier und den Fahnen dieses ein deutsch-französischer Krieg. Der König von Preußen hatte in seinem Erlass und Aufruf an die deutsche und besonders studierende deutsche Jugend vom 9. Februar 1813 hatte eigentlich wohl nur den Willen derselben ausgesprochen und ihr einen Halt, Mittel und Sammelpunkt gegeben. Ich will es nur der Wahrheit gemäß ganz unbefangen gestehen, ich kannte eigentlich keinen preußisch-französischen noch deutsch-französischen Krieg, ich nahm an beiden gleich viel DH gleich wenig Anteil, ich wusste, wer ich war, wie ich fühlte und dachte und dass ich gut Deutsch fühlte und dachte, aber ebenso wenig wie ich mich darum nun als einen besonderen Deutschen dachte, so wenig schaute ich auch einen Preußen oder einen Deutschen außer mir. An Preußen und Deutschland nahm ich auch gleich großen, di gleich geringen Anteil und was ich mein Vaterland nannte, das Rudolstädterland benamselt hatte nun eben auch keine große Bedeutung für mich. Woher hätte mir alles auch bei meiner Lebensentwicklung kommen sollen also? Rein die Wahrheit gesagt, ob die Sache und der Krieg preußisch oder deutsch hieß, war mir höchst gleichgültig, bestimmte auch mein Handeln nicht um einen Gran an Gewicht, sondern dass die Sache nicht nur menschlich, sondern menschheitlich war, als Mensch fühlte und dachte ich den Krieg, als Mensch fühlte ich mich, und wer je einmal an dem Leben der Menschen eben als Mensch Anteil nehmen wollte und jetzt in den Krieg gehen konnte, der durfte nicht zu Hause bleiben, da war mir also vollends als Erzieher keine Frage. Unwiderlegbar gewiss war mir, wollte ich einst als Erzieher, besonders als Knabenerzieher wirken, musste ich jetzt in den Krieg ziehen, umgekehrt war mir gewiss, wörtlich gewiss, ging ich nicht in den Krieg, so vernichtete ich mir dadurch rein meinen künftigen Erzieherberuf, also es war und wohl noch mehrmals mir wahr geworden, nur durch die Lebensgefahr hindurchgegangen, konnte ich Erzieher werden. Wenn ich zur Klärung und Gestaltung des Gedankens etwas bedurfte, so gaben mir die alten Philosophen mehr Beispiele als ich bedurfte. So der Entschluss in den, später mit Recht sogenannten deutschen Freiheitskrieg, in den Vaterländischen Krieg zu ziehen, denn er ließ ja erst das Vaterland wiederfinden und erkennen, dass die Güte und Vorsicht meines hochachtbaren väterlichen Freundes und Lehrers des Herrn Professor Weiß diesen meinen Entschluss zugleich mir dazu benutzend machte, nach glücklicher Heimkehr aus dem Kriege, sogleich Anstellung und mit ihr Unterhalt und Brot zu finden und ich so vorläufig schon angestellte Gehülfe an dem Mineralogischen Museinsk, Museum in Berlin wurde, habe ich ja schon wie oft erwähnt. Kurz vor Ostern zog ich mit einer Abteilung Freiwilliger aus Berlin nach Dresden. Jahn führte uns dahin. In Dresden fanden sich noch mehr zusammen, wir sollen zu den übrigen schon in Leipzig versammelten des Lützower Korps, welche wir gewählt hatten. Von Dresden ging es zuerst nach Meißen, hier machte mich Jahn zuerst mit Langenthal als meinen Landsmann bekannt, durch diesen lernte ich bald auch Middendorf kennen, Bauern in Meißen, was nun aber alles nicht weiter hier gehört. Das erste, was ich in Leipzig tat, war, dass ich meine Tante, die Frau und Witwe eines der verstorbenen Brüder meiner Seelmutter, aufsuchte. Ich fand sie bald im Kreise ihrer Familie, einer vielgebildeten und talentvollen Tochter und ihres kräftigen Sohnes, beide in den blühendsten Jahren der Jugend und so eingehend herzlich als sorglich freundschaftlich. Ein hochachtbarer lieber Kreis der einfachsten Menschen. Schon bei meiner Reise im Februar 1804 nach Milzow hatte ich sie, doch nur äußerlich kennengelernt, so wie dort die Kinder noch sehr jung gewesen waren. Was die Güte und Teilnahme mir in wenige Tage ja Stunden hingebendes zusammendrängen konnte, das gaben und reichten sie mir. So kamen unter anderen Gespielinnen von dem unerwarteten Gast nichts wissend die liebe Cousine zu einem Spaziergang abzuholen. Als diese jenen vom ersten Stock herab Doppelpunkt, es war wie man es nennt auf dem Lande, den kurzen Bescheid gab, bemerkte ich unter dem Hute der einen von denen, die im Hofe standen, auf einen Blick ein paar Augen, denen gleich die eigentlich meine Augen zuerst sahen und die so bestimmend auf mein Leben eingriffen. Werden es diese auch sein, kaum den Blicke im eigenen Auge den Eindruck des Blicks in der Seele aufgenommen, waren Blick, Augen und Person, welchen sie angehörten, verschwunden, und auf immer verschwunden, das Leben war zu erregt, um, auch, noch nachdem diese Gestalten, da gewesen waren, verschwunden waren, noch daran zu denken, dass sie da gewesen waren, geschweige um zu fragen, wem diese Augen gehörten. Der Alarm- und Generalmarsch rief mich fort. Ich hatte in diesen wenigen Tagen nun schon durch den Druck meines Turnisters kennengelernt, dass der Krieger des mit sich Tragenden wenig bedürfen müsse. Ich hatte gelernt, dass der freiwillige Krieger wenig des mit sich Tragenden bedürfen könne. Und so wurde denn eine Menge dessen, was wie auf eine Besuchsreise berechnet mitgenommen worden war, ausgepackt und der lieben freundlichen sorglichen Cousine zur Verwahrung zurückgelassen. So war denn mein Turnister zu meiner Freude und zum Wohlbehagen meines Rückens beträchtlich leichter. Ja, es wurde mir sogar für die nächsten Stunden des Marsches Doppelpunkt, ich hatte auf ein paar Stunden Urlaub erhalten, noch leichter gemacht, indem mein rüstiger Vetter mir Turnister und Büchse trug und ich an der Hand der teilnehmenden lieben Cousine als fröhlicher Kriegsmann, dem ersten eigentlichen Soldatenquartier zuwandelte. Es war, glaube ich, eitra, ich kam spät an, alles war so ziemlich dicht von Kriegskameraden im kleinen Dörfchen besetzt. Mein Quartier ward mir unter dem Webstuhle eines armen Webers in einem kleinen Stübchen angewiesen. In die Ecke, wohin der Kopf zu liegen kam, fand ich zur Bequemlichkeit einen Haufen Kartoffeln, auch gut, indem dem Kopfe ein Kartoffel nach dem anderen sich fühlbar machte, konnte ich daran wie an einem Rosenkranze Doppelpunkt, aber nicht Rosenkranze, die Freuden der letzteren Tage, der letzteren Stunden abzählen. Das war der Anfang des Kriegeszuges, die nächste und folgende Nacht wurde, wie sich's dem Krieger geziemt, unter Gottes freiem Himmel Quartier gemacht. Aber warum auch nur ein Wort davon, da es nicht weiter hier gehört und schon zum Teil so oft erzählt worden ist. Auch das gehört höchstens nur andeutungsweise hier, wie im und während des Waffenstillstandes und während des fast zweimonatlichen Standquartiers in Havelberg an der Elbe die Bekanntschaft mit Middendorf, Langedalbauer USW sich weiter ausbildete und befestigte, besonders mit Erstern, doch auch dies ist im Einzelnen wohl schon manchmal vorgeführt worden. Und so finde ich, denn für den Zweck dieser Darstellung wie und über den Kriegszug bis und mit Anfang des Jahres 1814 nichts mehr zu sagen, als dass ich während der ganzen Zeit, in welcher Einzeltätigkeit ich auch immer leben mögte, im Feldlager wie im Gefecht meinen erziehenden Lebenszweck und einstige pädagogische Wirksamkeit festhielt und größtenteils alles, was mir begegnete, in irgendeine, besonders dazu ausbildende Beziehung damit setzte, also immer meinen Gegenstand bearbeitete. Daher lässt sich mir auch für die Fortsetzung meiner Geschichte nach ihren Zwecke nicht, eher wieder ein Anknüpfungspunkt finden, als in Berlin, wohin ich in dem ersten Monat 1814 von Kiel im holsteinischen Ost beordert wurde, um Kleidungsstücke für das Korps in Empfang zu nehmen und demselben zuzuführen. Bis zur Anfertigung und Ablieferung derselben musste ich mehrere Wochen in Berlin bleiben. In dieser Zeit meines Aufenthaltes setzte ich den schon früher gepflegten freundschaftlichen Verkehr mit Herrn V. Seckendorf fort, welcher aus seinem früheren Quartier gezogen jetzt bei einer Witwe mit einem Sohne und einer Tochter in der Jerusalemer Straße in Aftermiete wohnte. Jetzt stehe dieser Umstand ebenso unbedeutend hier, als er mir dort erschien. Woher weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, von Osterode aus bekam ich während dieser Zeit die Nachricht vom Tode des Bruders in Griesheim. Es war ein harter Schlag für mich, und so hart der Schlag für mich war, so meinte ich, müsste er noch härter für die Hinterlassenen, die Witwe und die Kinder sein. Ich schrieb ihr und ihnen natürlich das, was man so nahen Verwandten bei einem solchen Schlage schreibt und was meine Dankbarkeit gegen den Bruder bei der höchsten Unbestimmtheit meines eigenen, bei dem eigentlichen Nichtsein meines eigenen Lebens mich aussprechen lassen konnte. Irre ich nicht, zog das Kommando mit seiner ihm vertrauten Sendung Anfang des Monats März aus Berlin. Auf diesem Marsche suchte ich die lieben Verwandten in Netteheim. Ich kam bald darauf bei Aachen jenseits des Rheines wieder zum Korps, trat wieder in meinen ordentlichen Felddienst ein, machte den weiteren Feldzug in und durch Frankreich, welchen aber der nun bald erfolgte siegreiche Einzug der Verbündeten in Paris ein Ende machte. Mit VDH unser Korps verließ nun bald den französischen Boden ganz und gar wieder und wandte sich rechts von der Straße nach Flandern und Brabant. Auf dieser ganzen Fahrt ist nun auch für diese Mitteilung kein Blümchen zu brechen, damit aber doch diese Zeit wenigstens auch ihren Grenzbaum und zwar, wie sie es in den fruchtbaren Jahrhüppigen, dort herrlich grünenden und blühenden Flandern verdient, einen recht schönen und vollblühenden Blühenden bekomme. So will ich doch wenigstens sagen, dass ich in einem baumreichen Garten eines freundlich gelegenen einzelnen Bauernhauses ebenso ganz allein meinen 33. Geburtstag di den des zurückgelegten 32. Lebensjahres unter einem wunderschön blühenden, süß duftenden und innig ergötzenden Apfelbaum auf recht idyllische Weise mit einer reichen frohen Welt in mir auf die gleiche Weise feierte, wie die summenden Bienen mir die Festmusik machten, und die Schmetterlinge die lichten Seelenvögel mich mit ihren Festspielen umspielten. Es war der letzte des Kriegerlebens, es beginnt nun jetzt bald wieder das freireiche Gemüts- und Seelenleben, und ohne dass ich es musste und wollte, jetzt sehe ich es erst, habe ich mit dem Grenz- und Baum eines zurückgelegten, zugleich den gleichsam einladenden Pforten und Eingangsbaume des neu beginnenden Lebens gepflanzt. Und, ja, gewiss jetzt sehe ich es klar, wieso kuppelartig, einsam und voll, so in sich gekehrt unbemerkt und reich begann nun bald mein innerstes Leben, aber mir selbst in seiner Bedeutung so unbekannt zu erblühen, als mir 9 Jahre früher im Frühling 1805 ein neues Leben erblühte. Oh, es dauert doch sehr lang, ehe wir unsere reiche Lebensflur, wie oft wir auch immer bei heiterem Wetter auf die klaren Anhöhen steigen und sich auf Advent sie in ihrem Farbenschmuck und Formenfülle überblicken, ehe wir sie in der Stetigkeit ihrer Verknüpfungen und in der Ordnung ihrer Einzelheiten über, ja durchschauen, so ist es schön für die inneren Entwicklungsmomente auch äußere Anknüpfungspunkte zu haben. Und ich fühle nun schon, es gestaltet sich mir alles lebensvoller, was ich gleich zunächst als weitere innere Entwicklung mitzuteilen habe, weil ich für dieselbe nun auch gleichsam einen äußeren Ausgangspunkt habe.